Nachdem wir in unserer fortlaufenden Übersicht über die Bibelbücher von 1. Mose an mit 2. Samuel fertig geworden sind, kommen wir nun zu dem ersten Buch der Könige. Wir haben in den Samuelbüchern gesehen, wie Gott den Aufbau der Königsdynastie Davids bewirkt und geführt hat. Nun, das erste Buch der Könige führt die Heilsgeschichte von dort an weiter. Wir wollen zuerst mal die Zeitgeschichte etwas anschauen. Die Zeitgeschichte der Königsbücher. Sie umfassen die Jahre von ca. 970 bis 560 vor Christus. Das heißt, von den letzten Tagen Davids bis zur Freisetzung Joachims in der babylonischen Gefangenschaft. Es endet also mit dem 37. Jahr der babylonischen Gefangenschaft. Die Königsbücher sind ganz wichtig, weil sie eigentlich die Verheißung an David in 2. Samuel 7 illustrieren. Die Erfüllung dieser Verheißung. Gott hat durch den Propheten Nathan Folgendes ausrichten lassen. Ich lese 11 bis 16. Oder des Zusammenhangs wegen schon ab Vers 10. Und ich werde einen Ort setzen für mein Volk, für Israel, und werde es pflanzen, dass es an seiner Stätte wohne und nicht mehr beunruhigt werde. Und die Söhne der Ungerechtigkeit sollen es nicht mehr bedrücken, wie früher und seit dem Tage, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich habe dir Ruhe geschafft vor allen deinen Feinden. Und der Herr tut dir kund, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Haus bedeutet hier eine Dynastie. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, das ist genau der Anfang von 1. Könige. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Da geht es zunächst mal um Salomo, dem viele Kapitel im 1. Buch der Könige gewidmet sind. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Wir kommen dann ausführlich zu dem Tempelbau in 1. Könige. Und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Wir werden sehen, wie Salomo am Ende seines Lebens abweicht, 1. Könige 11, und wie dann Gottes Zucht über Israel kommt. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Das heißt, die Königslinie soll weitergehen bis auf den Messias und Königtum über Israel haben. Aber die Königebücher zeigen, wie die Nachkommen Davids untreu geworden sind und wie deshalb eben Gottes Zucht über sie und über Israel kommen musste. Also die Königsbücher zeigen die Erfüllung dieser prophetischen Ankündigungen. Jetzt wollen wir die Geschichte aus zwei Perspektiven anschauen. Zuerst die politische Geschichte und dann die religiöse Geschichte. Wohl wissend, dass sie natürlich eine Einheit bilden. Das ist nur des besseren Verständnisses willen, dass wir das so trennen. Die Geschichte des Königtums von Juda und Israel wird in diesen Büchern behandelt. Und zwar vom Höhepunkt unter David und Salomo, bis zum totalen Untergang des Königtums. Nach Salomo herrschten 20 Könige im Nordreich, bestehend aus 10 verschiedenen Dynastien. Und im Südreich wieder 20 Könige. Und dabei ist mitgerechnet diese illegale Königin Athalia. Nur 8 Könige im Südreich taten, was recht war in den Augen des Herrn. Alle im Nordreich waren verkehrt. Und die meisten im Südreich. Außer Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und Josia. Politisch gesehen sieht diese Zeit so aus. Im Vakuum der Weltmächte zur Zeit von David und Salomo war es möglich, dass unter David und Salomo ein Großreich entstehen konnte. Ein Groß-Israel, das bis zum Euphrat ging, also über große Gebiete des heutigen Israels und besetzter Gebiete hinaus in den Libanon, Syrien, Jordanien. Das war das Groß-Israel unter David und Salomo. Aber in der Folge kam es zum Aufstieg der Weltmacht Assyrien. Und dieses Weltreich bewirkte im Jahr 722 vor Christus den Untergang des Nordreiches von Israel. Und damit wurde dieses Königtum beendet. Das Südreich bestand noch weiter, aber nach der Blütezeit der assyrischen Weltmacht stieg eine andere Weltmacht auf, das Babylonische Reich. Und dieses Reich führte schließlich den Untergang des judäischen Südreiches herbei. Im Jahr 586 vor Christus wurde der Tempel in Jerusalem in Staub und Asche gelegt, Jerusalem verwüstet, das jüdische Volk deportiert. Das ist so die politische Situation. Das Großreich und dann 2 fremde Reiche, die nacheinander aufsteigen. Das eine zerstört das Nordreich Israels, das andere das Südreich. Nun, die religiöse Geschichte. Eigentlich können wir sagen, die Königsbücher beschreiben die Geschichte des ersten Tempels. Und zwar vom Bau, der 960 vor Christus vollendet war, bis zum Untergang des Tempels 586 vor Christus. Die israelitische Religionsgeschichte fand ihren Höhepunkt in dem Bau des ersten Tempels in Jerusalem. Da kam gewissermaßen der Gottesdienst in Israel zu einem noch nie dagewesenen Höhepunkt. Alles war größer, herrlicher, schöner, prächtiger als früher in der Stiftshütte. Aber wir sehen einen religiösen Zerfall, zunehmenden Zerfall. Salomo baute ja am Ende seines Lebens Kultstätte für seine heidnischen Frauen. 1. Könige 11. Und allgemein wurden auf allen möglichen Hügeln durch das Volk Götzendienst betrieben. Zum Teil auch für den wahren Gott, aber das war illegal. Neben dem Tempel in Jerusalem durfte es keine weiteren Opferstätten geben für den wahren Gott. Darum also der Höhekult war falsch, selbst wenn es für den wahren Gott war, aber vielfach war es eben für falsche Götter. 1. Könige 14, 23. Dann im Nordreich, ganz zu Beginn des Nordreiches, führte Jerobeam einen Kälberkult ein in Dan und in Bethel. 1. Könige 12, 25 bis 33. Das war so eine Mischreligion. Da wurde also der israelitische Glaube wurde mit ägyptischen Vorstellungen vermischt und verfremdet. Später kam es zu einer neuen Welle des Niedergangs mit dem kananitischen Baals und Asherah-Kult, der durch Ahab und Isabel, diese Frau aus dem Libanon, eingeführt wurde. Sodass das Nordreich religiös völlig verfremdet wurde. 1. Könige 16, 29 bis 33. Und durch eine Tochter von Ahab und Isabel, die sich verheiratete mit einem judäischen König, wurde dieser Baals- und Asherah-Kult dann ganz massiv auch ins Südreich eingeführt. 2. Könige 8, 18. Und die Königsbücher zeigen, als Folge dieses Götzendienstes, dieser Abwendung von dem einen wahren Gott im Nord- und im Südreich, kam der Untergang. Das Nordreich ging unter 722 vor Christus, das Südreich 586. Es gab allerdings in dieser traurigen Geschichte des fortschreitenden Niedergangs auch Reformationen, Neuanfänge, Erweckungen, und zwar unter 8 judäischen Königen, die eine Rückkehr zu Gott und zu seinem Wort erlebt haben. Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Ussia, Jotam, Hiskia und Josia. Diese Geschichten sind ganz besonders wichtig, weil sie zeigen, was sind biblische Voraussetzungen für eine Erneuerung unter dem Volk Gottes. Biblische Voraussetzungen für Erweckung. Das können wir da lernen. Und es ist prinzipiell Rückkehr zu Gott und zu seinem Wort. Ganz wichtig. Wer hat die Bücher der Könige geschrieben? Im Talmud, im Traktat Baba Batra 15a, überliefern die alten Rabbiner, es sei Jeremia gewesen. Ich habe ja schon erklärt, die Bücher Josua, Richter, Samuel, Könige gehören in der hebräischen Bibel zu dem Teil, der heißt die Propheten. Und so waren eben die Schreiber, die inspirierten Schreiber dieser Bücher, wurden als Propheten gerechnet. Und das steht natürlich auch schön in Übereinstimmung, wenn Jeremia, der Prophet, auch die Königsbücher geschrieben hat. Ganz auffällig, 2. Könige 24, 18 bis zum Schluss, 25, 30, stimmt schön überein mit Jeremia 52. Das zeigt diese Verbindung zwischen Könige und dem Jeremia-Buch. Ursprünglich waren die Königsbücher nur ein Buch. Die sind also erst später aufgesplittet worden in zwei Bücher. Diese Einheit sieht man noch in Qumran. Man hat Überreste von 3 Schriftrollen entdeckt in Qumran. Und 2 davon haben Überreste aus 1. und 2. Könige. Ja, dann sehen wir, dass die eben zusammen eine Rolle gebildet haben. Das ist die Rolle 4Q Reg, klein a. 4 heißt die vierte Höhle von den 11 Qumran-Höhlen. Q steht für Qumran, Reg, Regi, Könige auf Lateinisch. Und A heißt, es ist die erste Rolle. Wenn man auch ein zweite findet, dann macht man eben ein B. Und dann die zweite Rolle, die uns zeigt, das war eine Einheit, das ist Pap 6Q Reg. Pap ist Abkürzung, es ist eine Papyrusrolle und nicht eine Lederrolle. 6, es wurde in Höhle 6 gefunden, Q Qumran, Reg für Regi Könige. Diese Rolle stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Zeigt also, wie in vorchristlicher Zeit es nicht die Königsbücher, sondern das Königsbuch oder das Buch der Könige gegeben hat. Interessant ist aber Folgendes. Die Königsbücher und auch schon die Bücher Samuel geben verschiedene historische Quellen an, die benutzt wurden für die Abfassung. Ich habe hier eine Zusammenstellung gemacht. Das Buch der Geschichte Salomos wird in 1. Könige 11, 41 erwähnt. Dann das Buch der Geschichte der Könige von Israel. Das wird 18 Mal genannt. Weiter, das Buch der Geschichte der Könige von Juda. Es wird 15 Mal erwähnt. Weiter, das Buch Jesajas, Kapitel 36 bis 39, stimmen schön überein mit 2. Könige 18 bis 20. Und das Jesaja-Buch stammt ja aus früherer Zeit. Aus dem Jahr, aus der Zeit um 700, während das Könige-Buch ja nach 560 verfasst worden ist, weil es geht ja bis dorthin. Also ist Jesaja auch eine Quelle. Dann weiter das Buch der Geschichte des Königs David, das wird in 1. Chroniker 27 erwähnt. Die Geschichte des Sehers Samuel, 1. Chroniker 29. Die Geschichte Gads des Sehers, 1. Chroniker 29. Die Geschichte Nathans des Propheten. Weiter die Weissagung Ahias des Siloniters und die Visionen Idos des Sehers. Nun, ist das ein Problem für die Inspiration, wenn geschichtliche Quellen benutzt wurden? Überhaupt nicht. Schauen wir nur mal den Anfang des Lukas-Evangeliums an. Lukas sagt, ich bin all den Augenzeugen von Anfang an genau den nachgegangen, um alles zu rekonstruieren von Anfang an. Und er sagt dann an Theophilus, der ist der Adressat des Lukas-Evangeliums, damit er eben die Zuverlässigkeit der Dinge erkennen sollte. Er ging vor wie ein Historiker. Ja, er war ein Historiker, Lukas. Und er hat das alles schön recherchiert und unter Inspiration des Heiligen Geistes das Lukas-Evangelium verfasst. Und so ist es eben auch mit alttestamentlichen Büchern, dass die Propheten immer wieder auch älteres schriftliches Material benutzt haben und unter Inspiration dann das Bibelbuch, das für alle Zeiten sein sollte, geschrieben haben. All diese Quellen, die da erwähnt sind, sind verloren gegangen. Keine einzige von diesen Quellen existiert noch. Aber die Propheten hatten sie damals zur Verfügung. Noch etwas, was man daraus lernen kann. Vielleicht denkt man manchmal, man sollte nicht irgendwelche Geschichtsbücher und so beiziehen, wenn man die Bibel studiert. Aber wir sehen hier gerade, da wird eigentlich eine ganz positive Haltung gegen außerbiblische Informationsquellen aufgezeigt. Also wenn wir Informationen haben können über das Umfeld der Bibel, dann kann das nur nützlich sein. Aber es ist nicht die Bibel. Wir dürfen das nicht der Bibel gleichstellen. Aber es zeigt uns hier, Geschichtsquellen sind eine wichtige Sache, die auch der Glaubende zu Rate ziehen soll. Es ist ja so, dass die Bücher der Könige und die Bücher Chroniker sehr viel Überschneidungen haben. Warum haben wir das quasi wie doppelt? Nun, wir kennen das auch aus dem Neuen Testament. Da haben wir die vier Evangelien, die auch sehr viel Überschneidungen haben. Aber es hat einen Sinn, dass wir vier Evangelien haben und nicht nur eines. Denn jedes Evangelium legt den Akzent auf etwas anderes. Matthäus betont, Jesus ist der König. Markus, Jesus ist der Knecht. Im Gegensatz dazu. Lukas betont, Jesus ist der vollkommene Mensch. Und Johannes betont, er ist der wahrhaftige Gott. Wir sehen, wie immer zwei so schön miteinander korrespondieren. König und Knecht, Mensch und Gott. Und so ist es auch bei den parallelen Berichten im Alten Testament. Die Bücher der Chroniker wurden viel später verfasst. Nach der babylonischen Gefangenschaft. Und sie beschreiben nur das Südreich, nicht das Nordreich der 10 Stämme. Also in den Königsbüchern finden wir die Verknüpfung und Verwicklung zwischen den beiden israelitischen Reichen, während Chroniker sich auf das Südreich, auf die messianische Linie konzentriert. Und man kann sagen, in den Büchern der Chroniker liegt der stärkere Akzent auf Gottes Gnade. Während in den Königen, in den Königsbüchern mehr der Akzent auf der Verantwortung liegt. Zum Beispiel der Abfall Salomos am Ende seines Lebens wird in den Königsbüchern berichtet, nicht aber in den Chronikerbüchern. Weil es geht dort weniger um die Verantwortung, sondern um das Versagen des Menschen, sondern mehr um Gottes Linie, um Gottes Gnade. Es gibt eine Synopsis von Könige und Chroniker. Das ist dieses wunderbare Buch hier, Makbilot Bamikra, oder Englisch, Parallels in the Bible, von Abba Ben David. Da findet man den Text so in Spalten nebeneinander, Königsbücher, Chroniker, und zwar so, dass man immer sieht, wo es einen Unterschied gibt, ist das rot bezeichnet. Sieht man, dass manchmal einzelne Wörter da rot sind? Das kann man von Weitem sehen. Rot ist da, wo ein Unterschied besteht. Und man sieht sogar da, wo nur ein Buchstabe Unterschied ist. Oft sind das nur ganz, ganz kleine Nuancen. Kann man das ganz wunderbar miteinander vergleichen. Und dann kann man sich fragen, warum hat der Heilige Geist diesen Unterschied gemacht? Also so kann man ein Detailstudium dieser Texte machen. Übrigens, in dieser Textausgabe sind auch alle anderen Parallelen, die es gibt im Alten Testament, so zusammengestellt. Und man staunt, da gibt es noch und noch Parallelen, selbst in den prophetischen Büchern. Ist alles schön so zusammengestellt. Aber man muss Hebräisch lesen können. Aber vielleicht macht das jemand uns mal auf Deutsch. Das wäre doch auch toll. Gut, ich gebe das einfach so an, damit man weiß, wo man was findet und was es überhaupt so gibt. Nun möchte ich noch über ein Problem sprechen, das Problem der Chronologie. Es ist nämlich so, die Zahlen der Könige von Juda im Südreich und die Zahlen der Könige von Israel in den Königsbüchern und in den Büchern Chroniker, die passen nicht zusammen. Dauernd wird ja angegeben, wie lange der und der König geherrscht hat oder in welchem Jahr des Nordkönigs der Südreichkönig zur Macht kam und so weiter und so fort. Wenn man diese Zahlen schön auflistet, bringt man die nicht zusammen. Die stehen zueinander im Widerspruch. Und das haben nicht erst kluge Leute seit dem Rationalismus herausgefunden. Das hat man im Judentum schon in vorchristlicher Zeit gewusst. Nämlich in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, 3. Jahrhundert vor Christus, da hat man versucht, in der Übersetzung die Zahlen zur Harmonie zu bringen. Es ist so, im Judentum hat man den Grundtext peinlich genau abgeschrieben. Aber in einer Übersetzung hat man sich Freiheiten erlaubt, die man beim Grundtext nicht so zugelassen hätte. Und so hat man einfach da die Zahlen ein bisschen geändert, um das zum Stimmen zu bringen. Also das Problem hat man schon damals erkannt. Aber es ist noch viel schlimmer, denn jetzt durch die moderne Archäologie hat man die Chronologie der Assyrer entdeckt. Und die ist auf Keilschrifttafeln authentisch aus der Zeit überliefert. Und das passt ja wunderbar, denn die Königsbücher überschneiden sich ja zu einem großen Teil mit der assyrischen Weltreichszeit. Und die ist so gut überliefert, wir haben da über lange Zeit jedes Jahr dokumentiert mit den assyrischen Herrschern. Jedes Jahr. Nun, die Zahlen der Könige von Juda und von Israel, Nordreich, passen untereinander nicht zusammen und sie passen auch nicht zusammen mit der assyrischen Chronologie. Ja, kann man da Verständnis aufbringen für die liberalen Theologen, die sagen, Schaut, das ist sowieso schlecht überliefert, das Alte Testament. Und das ist nicht geschichtlich zuverlässig. Der Glaube hat kein Verständnis für solches Gerede, denn der Glaube stützt sich ab auf die Aussagen des Erlösers, dass sein Wort nicht untergeht und dass sein Wort bleibt in Ewigkeit. Ja, was muss man dann machen, wenn man so ein solches Problem hat? Warten. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Gehört zur Frucht des Geistes. Übrigens, so in der frühen Kirche, Hieronymus war sich des Problems auch bewusst. Und er hat also den Rat gegeben, man soll sich gar nicht die Zeit nehmen, das Problem zu lösen, weil man es nicht lösen kann. Aber es war nicht ein Unglaube gegenüber Gottes Wort, das er ja ins Lateinische übersetzt hat, die Vulgata kommt von ihm, sondern niemand wusste eine Lösung dafür. Aber das zeigt nun einfach, es ist so wichtig zu sehen, man hat nicht begonnen zu denken seit der Aufklärungszeit. Das ist so vermessen, diese Ansicht, die im Altertum, da seien die Leute mythisch gewesen und alles Historische hätte sie gar nicht interessiert. Aber erst in der aufgeklärten Zeit, da interessiert man sich eben für Fakten und Daten und die sammelt man und betreibt Wissenschaft. Das ist überhaupt nicht wahr. Die waren sehr intelligent im Altertum, die haben die Probleme erkannt, aber die haben auch ihre Grenzen erkannt, offensichtlich. Gut, ich habe einmal gelesen, eine Stellungnahme zu dem Problem von Kenneth Kitchen. Das ist einer der führenden Ägyptologen heute. Ein Engländer. Er ist gläubig und steht auch für die Inspiration der Bibel ein. Und er hat dazu Stellung genommen und hat gesagt, wahrscheinlich steckt da ein Zählsystem dahinter, das wir heute nicht mehr kennen. Hätte ich sagen können, ich bin einer der besten Orientalisten in der Welt und wenn ich es nicht zusammenkriege, dann ist es eben falsch. Das ist Rationalismus. Was in meine kleine Ratio nicht hineingeht, in meinen kleinen Verstand, das ist falsch. Ja, also wenn jemand nur weiße Schwäne gesehen hat, dann sagt er, wenn jemand sagt, es gäbe auch schwarze, das stimmt nicht. Das ist eben ein beschränktes Weltbild. Also, man muss einfach die Bescheidenheit haben, wir wissen da jetzt keine Lösung. Und eine verblüffende Lösung wurde dann doch möglich durch Edwin Thiele, ich habe das hier angegeben, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, eine Neuauflage von 1994. Also hat er schon Jahre früher entdeckt. Und der hat einfach mit den Zahlen versucht, gespielt, wie könnte man, was ist möglich? Und plötzlich ist es aufgegangen. Der hat also praktisch alle Zahlen zwischen Nord- und Südreich zusammengebracht und in Übereinstimmung mit der assyrischen Chronologie. Ohne, dass man den Text ändern musste. Das ist der Punkt. Also darum der Titel, die geheimnisvollen Zahlen der hebräischen Könige. Die sind geheimnisvoll. Und zwar hat er festgestellt, das hängt zusammen mit unterschiedlichen Zählweisen. Im Nahen Osten kennt man eben die Zählung, ein König kommt auf den Thron. Das ist das Thronbesteigungsjahr. Und ab dem zweiten Jahr zählt man das Jahr 1, 2, 3, 4 und so weiter. Aber es gibt auch die andere Zählung, ein König kommt auf den Thron, das ist bereits Jahr 1. Und weiter ist es auch unterschiedlich bei den neuestlichen Völkern, ob man das neue Jahr zählt ab Frühjahr oder ab Herbst. Ich meine, unser neues Jahr ist ein bisschen komisch. Ich meine, die Logik Frühjahr ist die, da haben wir doch die Tag-Nacht-Gleiche. 21. März. Und dann gibt es dieses Phänomen noch einmal im Herbst. Und so war es nämlich vor dem Auszug aus Ägypten ist die biblische Zählung ab dem Herbst, ab der Tag-Nacht-Gleiche. Aber beim Auszug aus Ägypten hat Gott gesagt in 2. Mose 12, dieser Monat soll euch der erste Monat sein. Und seither hat Israel beide Jahreszählungen. Die können darum im Prinzip zweimal im Jahr Shana Tova sagen. Ein gutes neues Jahr. Jetzt sind wir gerade wieder so weit, ja. Die können es also im Frühjahr sagen, die können es im Herbst sagen. Und wenn sie im Ausland leben, noch ein drittes Mal, eben da, wenn der Januar beginnt. Ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und nun hat Thiele festgestellt, dass hier unterschiedlich gezählt wurde im Nord- und im Südreich. Und dass es sogar zu Wechseln des Systems gekommen ist, nämlich da, wo plötzlich Nord- und Südreich sich miteinander verschwägert haben, ist plötzlich die Zählung anders geworden. Der hat das also so schön durchgeführt. Und jetzt kann man das in deinem Buch nachlesen. Das ist eine richtige Wonne, das so schön gelöst zu finden. Ich meine, mathematisch, wie soll man das? Südreich, Nordreich passt nicht zusammen und beide passen nicht zusammen mit der assyrischen Chronologie und dann bringt man sie alle drei zusammen. Das ist echt toll. Aber das zeigt wieder mal, es lohnt sich zu warten, wenn man auf bestimmte Fragen keine Antwort hat. Und manchmal muss man eben ein bisschen mehr als 2000 Jahre warten. Ja, hier, also mindestens 2300 Jahre. Aber jetzt dreht sich der Spieß. Das zeigt nun, wie genau wurde das Alte Testament überliefert. Dass die Abschreiber diese Zahlen, die für sie eigentlich nicht passend waren, die haben sie gelassen. Falsch, in Anführungsstrichen. Die haben sie nicht geändert. In der Übersetzung, ja, das ist etwas anderes. Ich meine, was die Leute heute sich erlauben in Übersetzung, ja, das ist ja manchmal auch ganz erstaunlich. Aber der Urtext, der Grundtext, da hat man in der masoretischen Überlieferung streng scheinbar falsche Zahlen festgehalten. Und noch etwas, das zeigt auch, bereits in der Zeit der Septuaginta, 3. Jahrhundert vor Christus, kannte man diese Zählsysteme nicht mehr. Das zeigt also, dass die Königsbücher sehr, sehr alt sein müssen und nicht irgendwelche späte Redaktionen, die dann sowieso viel Unhistorisches und Falsches enthalten würden. Das Ganze dreht sich also und ist wieder ein schönes Argument für die Genauigkeit der Überlieferung des hebräischen Alten Testaments. Ja, nach diesen Problemen gehen wir weiter zum Aufbau des Buches. Ja, uns geht es jetzt um das erste Buch der Könige, aber im Bewusstsein, dass erste und zweite Könige zusammen eigentlich eine Einheit bilden. Kapitel 1 bis 11 beschreibt das geeinte Reich unter Salomo. Und schließlich der zweite Teil, Kapitel 12 bis 22, beschreibt das Gespaltene, das Geteilte, die geteilten Reiche bis Joram bzw. Ahasia. Man kann dann weiter unterteilen, das geeinte Reich unter Salomo. Zuerst finden wir in den ersten Kapiteln Salomos guter Anfang, Kapitel 1 bis 4, dann den Bau des ersten Tempels, Kapitel 5 bis 8, und schließlich Aufstieg und Niedergang Salomos, 9 bis 11. Und eben der zweite Teil beginnt mit Kapitel 12, wo beschrieben wird, wie kam es eigentlich zur Reichsspaltung, dass Israel in zwei Staaten auseinanderfiel. Und danach werden beide Reiche im Detail behandelt. Jetzt gehen wir so in der Übersicht durch das erste Buch der Könige hindurch. Wie gesagt, es beginnt mit einem alten David, der das Ende vor sich sieht. Und jetzt kommt die kritische Fortsetzung. Adonia, einer seiner Söhne, will sich zum König machen, zum Nachfolger. Aber Schließlich wird dieser Rebell an seinen Platz gesetzt und Salomo wird König, genauso wie Gott das prophetisch schon David angekündigt hatte. Also in diesem ersten Kapitel wird Salomo gesalbt, offiziell als König über Israel, als Nachfolger von David. Kapitel 2 beschreibt dann Davids letzte Anweisungen an Salomo. Und schließlich stirbt David und er wird begraben. Adonia, der die Herrschaft an sich reißen wollte, wird darauf hingerichtet. 13 bis 25. Abiatar, das war ein Hohepriester aus der Linie von Eli. Eli kennen wir aus dem 1. Samuel-Buch, der Samuel auferzogen hatte. Abiatar wird von Salomo als Hohepriester verstoßen. Und das erfüllte die Prophetie, die Samuel, der kleine Samuel, erhalten hatte. Samuel musste ja Eli, dem alten Hohepriester, sagen, Gott wird deine Familie richten. Das Priestertum wird dir weggenommen, weil du untreu gewesen bist. Er hatte ja vollkommen perverse Söhne, die das Priestertum Israels in den Schmutz zogen. Und er als oberster Richter Israels hatte nichts gegen sie unternommen. Die waren erwachsen. Also es ist nicht so, dass man hätte sagen müssen, Eli als Vater hätte die mal richtig durchprügeln sollen. Das braucht man mit erwachsenen Kindern nicht zu machen. Ja? Und auch schon ein bisschen vorher hat Körperstrafe seine Bedeutung schon längst verloren. Nein, der Vorwurf war, er als oberster Richter hat gegen diese Söhne nichts unternommen. Das ist etwas anderes. Und deshalb soll das Priestertum einem treuen Priester übergeben werden. Und das hat sich nun hier erfüllt, indem Zadok hoher Priester wird. Ich lese 1. Könige 2, zuerst Vers 26. Und zu Abiatar, dem Priester, sprach der König Salomo: Gehe nach Anatot auf deine Felder, denn du bist ein Mann des Todes. Aber an diesem Tag will ich dich nicht töten, weil du die Lade des Herrn vor meinem Vater David getragen und weil du gelitten hast in allem, worin mein Vater gelitten hat. Und so verstieß Salomo den Abiatar, dass er nicht mehr Priester des Herrn wäre. Und das Wort des Herrn, um das Wort des Herrn zu erfüllen, welches er zu Silo über das Haus Elis geredet hatte. Das ist nun eine Anspielung auf 1. Samuel 2, 31 bis 36. So wurde Samuel als ein wahrer Prophet bestätigt, wie viele Jahre später seine Prophetie in Erfüllung gegangen ist. Nebenbei gesagt, das ist auch ein Akzent in den Königsbüchern, immer wieder wird gezeigt, wie sich die Worte der Propheten in der Geschichte erfüllen. Also dieser ganze Niedergang war nicht das Ergebnis eines Zufalls, sondern es war alles in Gottes Voraussicht schon gesehen. Und nun Vers 35. Und der König setzte Benaja, den Sohn Jojadas, an seiner Stadt über das Heer. Und Zadok, den Priester, setzte der König an die Stelle Abiatars. So war Zadok der erste hohe Priester im Salomonischen Tempel. Und alle hohen Priester im ersten Tempel waren Zadokiden. Später, nach der babylonischen Gefangenschaft, wurde der zweite Tempel gebaut. Der erste Hohepriester war Jeschua, den man kennt aus Esra 5 und Haggai und Zacharia. Der Hohepriester Jeschua war ein Zadokide. Und alle seine Nachfolger waren Zadokiden, bis in die Zeit der Makkabäer. In diesem Niedergang in Israel wurde das zadokidische Priestertum beendet und es kamen illegale hohe Priester an die Macht. Und auch später in den Evangelien, Annas, der von 6 bis 15 nach Christus Hoherpriester war, und dann sein Schwiegersohn Kaiaphas, 15 bis 36, das waren samt und sonders illegale Hohepriester. Und die haben sich an den Messias vergangen. Das ist schon drastisch. Das waren keine Zadokiden. Das war also schwer Verstoß gegen göttliches Recht, denn nach Gottes Plan sollten nur noch Zadokiden dieses Amt ausüben. Aber, ich habe das in der langen Fußnote da unten, auf Seite 2 ausgeführt, nach der Prophetie Hesekiels über den Endzeittempel, den dritten Tempel, da wird dann deutlich gesagt, dass schließlich nur noch zadokidische Nachkommen im dritten Tempel den vollen Priesterdienst ausüben werden. Hesekiel 40, 46, 43, 19, 44, 10 und folgende und dann auch noch 48, 11. Das zeigt uns also diesen großen heilsgeschichtlichen Bogen bei dem Thema zadokidisches Priestertum. Und die Weichen werden in den Königsbüchern da gestellt. Nun weiter, Joab, das war ja der General über die israelische Armee zur Zeit von David, der hat sich viel Unrecht erlaubt. Salomo lässt ihn hinrichten. Und Benaja, das haben wir gerade gelesen, wurde dann General an seiner Stadt. Und auch Simei, der so Böses getan hat gegen seinen Vater David, wird in den Schlussversen von Kapitel 2 hingerichtet. Also man kann sagen, Salomo richtet alle wichtigen Leute hin, die eigentlich eine Gefahr waren für sein Friedensreich. Er macht Ordnung. Kapitel 3, Gott erscheint in einem Traum dem Salomo und lässt ihn wünschen, was er möchte. Und Salomo wünscht sich nicht Reichtum, sondern Weisheit. Die wird ihm, ich lese 1. Könige 3, Vers 9. So gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Denn wer vermöchte, dieses dein zahlreiches Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um dieses gebeten hatte. Und Vers 12, siehe, so habe ich nach deinem Wort getan. Siehe, ich habe dir ein weises und einsichtsvolles Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht aufstehen wird. Und auch was du nicht erbeten hast, habe ich dir gegeben, sowohl Reichtum als Ehre. Ein wunderbarer Anfang bei Salomo. Er ist nicht auf Ehre und Reichtum aus, sondern er möchte das Volk Gottes auf gerechte Weise leiten. Und Gott gibt ihm diese sprichwörtliche Weisheit. Und das wird dann auch gleich sichtbar in dem ersten salomonischen Urteil. Diese zwei Huren, die kommen, die eine hat ein totes Kind, die andere ein lebendiges. Und sie streiten sich darüber, wem das lebendige Kind gehört. Und wir kennen das alle aus der Sonntagsschule, hoffe ich wenigstens. Salomo nimmt das lebendige Kind und sagt, ja gut, dann halbieren wir es, dann hat jeder etwas davon. Und die eine Frau sagt, nein, auf keinen Fall, dann gibt's lieber. Und die andere sagt, toll, machen wir das so. Und dann gibt Salomo der richtigen Frau das Kind zurück. Dieses sprichwörtliche erste salomonische Urteil illustriert seine gewaltige Weisheit. Kapitel 4 beschreibt die Größe des salomonischen Königreiches. Zuerst werden seine Obersten vorgestellt, dann die Aufseher. Schließlich wird gezeigt, wie die Ausdehnung seines Reiches ausgesehen hat. Seine Herrschaft ging vom Euphrat im Norden bis zur Grenze Ägyptens. Und zwar hatte er Herrschaft über Gebiete, nicht nur über Israel von heute und besetzte Gebiete, sondern auch über Libanon, Syrien und Jordanien. Das war schon eine teilweise Erfüllung der Grenzverheißungen Gottes an Abraham. In 1. Mose 15, 18 verspricht Gott, das ganze Land vom Strom Ägyptens, nicht vom Bach Ägyptens. Diese Stellen gibt es auch noch, aber das ist ein eingeschränkteres Israel. Die großen Grenzen sind vom Strom Ägyptens, das ist der Nil, bis zum Euphrat, 1. Mose 15, 18. Also der Sinai gehört nach göttlichem Recht auch Israel, auch wenn sie ihn jetzt schon zweimal wieder zurückgegeben haben an Ägypten. Ja, das zweite Mal. Den haben sie ja schon in den 50er Jahren sich geholt und dann wieder zurückgegeben, damit es endlich Friede gibt. Ja, und dann hat es eben keinen Frieden gegeben, dann haben sie ihn wieder geholt. Aber erst dann, als Israel in der Existenz bedroht wurde. Und dann haben sie gesagt, jetzt, aber gibt's zurück, dann machen wir Frieden. Dann haben sie ihn schon wieder zurückgegeben. Und der Friede mit Ägypten ist auch nichts, was man Frieden nennen sollte. Ferner wird gesprochen in diesem Kapitel 4 über Salomos Pferde und dann über seine Weisheit und sein literarisches Werk. Es wird uns zum Beispiel berichtet in Kapitel 4, 29, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und die Weisheit Salomos, manche Bibeln haben eine andere Verszählung, dann wäre das Vers 20. Aber es steht das Gleiche drin, ist nur anders gezählt, also man bringt die Zahlen zusammen. Ja? Ich lese jetzt Vers 21, Vers 30. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan, der Esrachiter, und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Machols. Und sein Name war unter allen Nationen ringsum. Und er redete 3000 Sprüche und seine Lieder waren 1005. Und er redete über die Bäume, von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum Isop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Das war eine Attraktion für die Heidenvölker. Die Weisheit Salomos, die einfach alles, was man bisher in der Geschichte gekannt hatte, übertraf. Übrigens, er hat 3000 Sprüche verfasst. Ein Teil davon haben wir im Sprüchebuch. Er hat 1005 Lieder gedichtet, war also auch ein guter Musiker. Aber wir haben nicht alle 1005. Wir haben nur zwei Lieder von Salomo. Eines in den Psalmen, das Stufenlied, Psalm 127 von Salomo. Und dann das schönste Lied, das er gedichtet hat. Shir HaShirim, das Lied der Lieder. Das ist das schönste Lied, das hohe Lied, wie Luther das übersetzt hat. Das ist uns überliefert in der Bibel. Ein Liebeslied, das die Ehebeziehung zwischen Salomo und Sulamit beschreibt. Und darum schon wörtlich ein gutes Buch ist, das uns Eheunterricht gibt. Gibt einen guten Unterricht über Sexualität in der Ehe. Also es geht nicht um eine Beziehung vor der Ehe. Auch wenn die Sulamit Braut genannt wird, dann ist das die junge Ehefrau. Sie sind verheiratet. Aber es gibt einen guten Unterricht darin, was Sexualität in der Ehe bedeutet. Aber das ist nicht alles, denn das hat auch eine typologische Bedeutung. Diese Beziehung Salomo Sulamit bildet die Beziehung von Gott mit Israel, dem wahren Israel der Zukunft, vor und auch die Beziehung Gottes zur Gemeinde heute, die Braut, die Frau Christi. Ja, wir gehen weiter zu Kapitel 5. Es geht hier um Hiram, den König von Tyrus. Eine wunderbare Freundschaft bestand damals zwischen dem Libanon und Israel. Hiram von Tyrus war ein libanesischer, will sagen, kanaanitischer König. Und der hatte es am Herzen, Salomo zu unterstützen im Tempelbau. Denn die Libanesen waren damals außerordentlich geschickte Handwerker. Und so hat Hiram Spezialisten aus dem Libanon nach Israel geschickt, um beim Tempelbau zu helfen. Die Bauleute werden hier beschrieben in Kapitel 5. Ich lese Vers 15. Und Salomo hatte 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge, ohne die Oberaufseher Salomos, welche über die Arbeit waren. 3.300, die über das Volk walteten, das an der Arbeit beschäftigt war. Der König gebot, und sie brachen große Steine, wertvolle Steine, um den Grund des Hauses zu legen, behauene Steine. Und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und die Gibliter behieben sie, und sie richteten das Holz und die Steine zum Bau des Hauses zu. Also ganz toll. 70.000 Lastenträger, 80.000 Steinhauer im Gebirge. Also im Neuen Testament wissen wir ja, dass der Tempel einerseits ein Bild ist von der Gemeinde. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Die einzelnen Bausteine stellen die einzelnen Erlösten dar. Denn Petrus erklärt die Typologie der Tempelsteine. In 1. Petrus 2, Vers 4, spricht er über den gütigen Herrn, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Also Christus ist der Eckstein und die Bausteine sind die Erlösten. Sie sind lebendige Steine und sie kommen alle zu diesem Stein Christus hinzu. Die moderne Archäologie hat ja gezeigt, durch die Arbeit von Lane Rittmeier, dass der Fels auf dem Zionsberg, auf dem Tempelberg, das ist die natürliche Bergspitze, der diente als Fundament und auch als Eckstein für den Salomonischen und auch für den zweiten Tempel. Und zwar ist es so, die Spur der Südmauer sieht man noch auf dem Felsen in der Omar Moschee. Die Spur ist genau 3,15 Meter, das entspricht 6 Königsellen. Die Königselle ist 52,5 Zentimeter. Und in dem Plan hier in 1. Könige 6 und folgende wird gesagt, die Dicke der Mauern des Allerheiligsten waren 6 Ellen. Und die Spur der Südmauer sieht man noch auf dem Felsen. Und so war dieser Stein eben das Fundament für den Felsen. Also die Südmauer auf dem Felsen, der Fels ist das Fundament. Aber die Nord- und die West- und die Nordmauer, die waren entlang der natürlichen scharfen Böschung des Felsens gebaut. Und so ergibt sich dann von Mauer zu Mauer, von Süden nach Norden, ein Abstand von genau 20 Königsellen. Das entspricht hier der Angabe in 1. Könige 6. Das Allerheiligste wird da genannt, der Sprachort, da wo Gott zwischen den Cherubim der Bundeslade redete. 6, 19. Und den Sprachort im Innersten des Hauses richtete er zu, um die Lade des Bundes des Herrn dahin zu setzen. Und das Innere des Sprachortes, 20 Ellen die Länge und 20 Ellen die Breite und 20 Ellen seine Höhe. Also dieses 20-Ellen-Quadrat kann man heute ganz schön rekonstruieren. Und dann fällt eine Vertiefung im Zentrum dieses 20-Ellen-Quadrates auf. Die misst genau 2,5 auf 1,5 Ellen. Das ist das Maß der Bundeslade. Nach 2. Mose 25. Und diese Vertiefung, die kann man heute noch sehen im Felsendom, in der Omar-Moschee. die Seitenlinien verläufen genau parallel zu den Mauerlinien. Toll, ja? Und hier lesen wir doch, den Sprachort im Innersten des Hauses richtete er zu, um die Lade des Bundes des Herrn dahin zu setzen. Das spricht von dieser Vertiefung auf dem Felsen, die bewirken soll, dass nicht irgendwie unwürdig auf dem Felsen wackelte. Also, der Fels war Fundament, Südmauer darauf, aber auch Eckstein, denn nach der Ausrichtung dieses Felsens musste man die Tempelmauern ausrichten, der Verlauf der Mauern. Und so ist Jesus Christus also dieser Stein, zu dem die lebendigen Steine kommen. Er ist das Fundament. Die Gemeinde gründet sich auf Christus, glücklicherweise nicht auf Petrus. Das ist nur die römische Kirche ist auf Petrus, aber die Gemeinde der Erlösten, die ist gegründet auf Christus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er ist nach Epheser 2, Vers 20 der Eckstein, nach dem sich alles ausrichten muss. In der Gemeinde muss sich alles nach Jesus Christus ausrichten. Nicht nach unseren Vorstellungen und nicht nach irgendwelchen Beschlüssen der Menschen, sondern nach seinem Wort. Das ist die Norm. Gut, und nun haben wir doch hier diese 80.000 Steinhauer im Gebirge. Was bedeutet das? Das sind Evangelisten. Das ist die evangelistische Arbeit. Also, wie wird man ein lebendiger Stein am Tempel der Gemeinde? Ja, da muss man durch die Verkündigung des Evangeliums aus den Bindungen dieser Welt herausgelöst werden. Diese Steine mussten herausgeholt werden. Und das reicht aber noch nicht für einen Tempel. Denn was nützen uns diese herausgeschlagenen Steine im Steinbruch, wenn sie nicht auf dem Tempelplatz stehen? Also das ist zum Beispiel die Arbeit vom Hauskreis zur Gemeinde. Ja? Da kommen Leute im Hauskreis zum Glauben. Zum Beispiel, dann können wir andere Beispiele, Frauenfrühstück und so weiter. Das ist alles Steinbrucharbeit. Oder am Arbeitsplatz. Das ist alles Steinbrucharbeit. Aber dann müssen die zum Glauben gekommen sind, die müssen hinübergetragen werden. Und da braucht es diese 70.000 Lastenträger. Eine ganz entscheidende Arbeit. Wir haben gelesen, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein. Das ist dieser Transport der Steine hin zu Christus, dem Fundament und Eckstein der Gemeinde. Also das sind ganz wichtige Arbeiten, da braucht es eben Personal. Und wir haben dauernd Personalmangel. Nicht, weil es wirklich zu wenig Leute gäbe, aber zu viele Arbeitslose. Also da ist man wirklich herausgefordert mit diesem... Jetzt haben wir wieder ein Beispiel für Typologie im Alten Testament. Das spricht uns einfach an, diese bildliche Sprache des Alten Testaments. Wobei wir aber die historische Bedeutung voll unterstreichen. Das sind keine Erfindungen, sondern das ist historisch genau so geschehen. Und schauen wir noch etwas, Kapitel 5, Vers 17. Und der König gebot... Und sie brachen große Steine, wertvolle Steine, um den Grund des Hauses zu legen, behauene Steine. Es ist natürlich so, wenn man zum Glauben kommt, da müssen diese Bausteine dann noch bearbeitet werden. Und das erleben wir Tag für Tag, wie der Herr an uns arbeitet. Und dazu braucht er unsere Geschwister. Das Wort Gottes verändert uns, damit wir wirklich diese schönen, behauenen Steine werden. Hal Lindsey hat nach seiner Bekehrung einen Englischkurs besucht. Nicht, weil er als Amerikaner nicht Englisch konnte. Das ist ja auch Englisch. Aber der hat so übel gesprochen, ein so übles Englisch, dass er sich im Klaren war, als Christ muss ich ein neues Englisch lernen. Das war eben eine solche Arbeit zum Beispiel. Aber wir können tausend andere Dinge in diesem Bild erkennen. Wir gehen weiter zu den Kapiteln 6 und 7, die wir schon ein bisschen angerissen haben. Da Da finden wir also eine detaillierte Beschreibung des Salomonischen Tempels und seiner Bauausführung. Und jetzt könnte man das so ähnlich sagen wie in Hebräer 9, Vers 5, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein soll. Ja, wir können den ganzen Bibelschultag nur über den Salomonischen Tempel machen. Aber so beispielsweise habe ich etwas angerissen, was man da für Schätze heben kann, heben muss. Aber vielleicht noch ein Detail möchte ich erwähnen mit den Steinen. Kapitel 7, Vers 12. Einfach so herausgerissen aus dieser Fülle von geistlichen Belehrungen. Und der große Hof, also der große Vorhof des Salomonischen Tempels, ringsum bestand aus 3 Reihen behauener Steine und einer Reihe Zedernbalken. So war es auch mit dem inneren Hof des Hauses des Herrn und mit der Vorhalle des Hauses, des Tempelhauses. Ja, das sind Details. Also 3 Steinreihen und dann kommt Zedernholz. Was soll das? Nun, aus der Archäologie wissen wir das jetzt. Das war eine Bauweise, die wir zum Beispiel aus Ugarit, Nordsyrien, kennen. 3 Steinlagen und dann kommt eine Kiesschicht dazwischen. Und diese Kiesschicht wird abgedeckt durch Holz. Das sieht schön aus. Und dann kommt die nächste dreifache Lage. Dieses Bauprinzip wurde auch hier angewendet. Ich habe zum Beispiel einmal mit einer Gruppe in Megiddo, in Nordisrael, habe ich dort die Ausgrabungen angeschaut und habe ich gezeigt, schaut mal das Stadttor, hier haben wir 3 Bausteine und dazwischen eine Holzschicht. Dann kommen wieder Bausteine. Warum? Das war eine Erdbebensicherung. Israel ist ja sehr erdbebengefährdet durch diesen gewaltigen Grabenriss von der Türkei. Der geht hinunter südlich durch Israel bis nach Eilat und dann unten im Meeresboden weiter. Dann kommt es hinauf nach Afrika und geht hinunter bis nach Südafrika. Ein riesiger Grabenbruch von 12.000 Kilometer Länge. Und das erklärt übrigens auch, warum das Jordantal und das Tote Meer so tief unten ist. Das Tote Meer, der tiefste Punkt der Welt, 400 Meter minus. Also wenn man da auf der Nullhöhe ist, im Bus, muss man die Taucherbrille anziehen und dann geht's runter zum Toten Meer. Also das gehört zu diesem Grabenbruchsystem, wo eben Platten auseinandergebrochen sind. Und so ist Jerusalem, Israel sehr, sehr erdbebengefährdet. Und so braucht es diese Erdbebensicherung erst recht. Dadurch kann also die Erde wackeln und durch diese Flexibilität in der Kiesschicht kracht nicht alles gleich zusammen. Und jetzt übertragen wir das. Wir brauchen in der Gemeinde Erdbebensicherung. Ja, weil wackeln tut's immer wieder mal, oder? Es ist nicht irgendwie ungewöhnlich, wenn es in einer Gemeinde Schwierigkeiten gibt. Die kommen garantiert. Aber das Ganze sollte dann nicht zusammenkrachen, sondern es braucht Geschwister, die eben da irgendwie die Möglichkeit haben von Flexibilität, die hilft, dass nicht gleich alles zusammenstürzt. Ich habe dann noch verwiesen auf Esra 6, Vers 4. Beim Bau des zweiten Tempels damals wurde diese Methode wieder angewendet. 3 Steinlagen und dann eine Schicht mit Holz. Ja, sind doch eine wunderbare Bildersprache, die so konkret und praktisch eben uns anspricht. Wir kommen zu Kapitel 8. Nach dem Bau des Salomonischen Tempels, der übrigens nicht der Fantasie entsprang, sondern David hatte von Gott eine genaue Inspiration bekommen über den Bau des Salomonischen Tempels. Auch da wieder vertikale Typologie nach dem himmlischen Vorbild. Er hat das in einer Rolle aufgeschrieben und diese Tempelrolle dann Salomo übergeben. Ich gebe das noch schnell an, wo das steht. 1. Chroniker 28, Vers 11. Und David gab seinem Sohn Salomo das Muster der Halle des Tempels und seiner Häuser und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner inneren Gemächer und des Hauses des Sühnedeckels und das Muster von allem, was durch den Geist in ihm war. Also der detaillierte salomonische Plan war nicht eine Nachahmung von architektonischem, was so in der Umwelt da war, sondern das war göttlich inspiriert. Also, nach Vollendung kam es dann zu diesem wunderbaren Einweihungsfest in Kapitel 8. Noch etwas habe ich aber vergessen. Die Datierung in Kapitel 6, Vers 1. Salomo begann den Tempel nämlich 7,5 Jahre vorher, vor der Einweihung, und es geschah im 480. Jahr, nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten. Im 4. Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der 2. Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Da hat man wieder ein Problem gehabt in der Theologie. Im 480. Jahr. Wenn man aber die Zahlen in den früheren Büchern nachrechnet, kommt man auf 594 Jahre und nicht 480. Ja, was soll man da machen? Wieder so ein Problem. Gut, man hat gesagt, es könnte ja ein Abschreibefehler sein. Aber sehr oft greift man zu dieser Möglichkeit, Abschreiber haben ja Fehler gemacht. Aber wir haben keine Handschrift, die da etwas anderes hätte. Da muss man sehr, sehr aufpassen, wenn man dann sagt, es ist ein Abschreibefehler. Gut, man könnte sagen, ja, vielleicht kommt einmal eine Handschrift ans Licht, die hat dann die korrekte Zahl. Ja, das ist auch möglich. Aber wenn man das so durchrechnet, sieht man, in dem Richterbuch gibt es 114 Jahre, die die Strafherrschaft über Israel ausmachten. Weil Israel untreu war, kamen sie unter den und den und den und den König als Strafe Gottes. Wenn man all diese Fremdherrschaften im Buch der Richter zusammenzählt, ergibt das exakt 114 Jahre. Nun, 594 minus 114 gibt 480. Stimmt's? Ja. Ohne Taschenrechner habe ich das gemacht. Das heißt, 114 Jahre waren verlorene Zeit. Zeit der Zucht. Und das spricht natürlich uns auch sehr an. Als Gläubige können wir falsche Wege gehen. Und Gott lässt uns falsche Wege gehen. Aber dann kommt die Zucht des Vaters über uns. Und rückblickend müssen wir dann sagen, all diese Zeit oder all diese Jahre, wo wir auf falschen Wegen waren, das war verlorene Zeit. Denn Gottes Ratschluss wäre ein anderer, eine direktere Linie gewesen. Und so zählt also der Heilige Geist in 1. Könige 6 die Jahre des Ratschlusses Gottes und lässt die 114 Jahre der Zucht aus. Nun, Kapitel 8, Einweihung des Tempels. Und die fand statt am Laubhüttenfest. Es wird zwar einfach gesagt, 1. Könige 8, Vers 2, und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo im Monat Etanim, das ist der 7. Monat, am Fest. Das Laubhüttenfest als das 7. der 7 Feste des Herrn, 3. Mose 23, wird im Alten Testament schlicht genannt das Fest im 7. Monat, weil es gewissermaßen alle früheren Feste in sich geballt zusammenfasste. Hachag ist einfach das Laubhüttenfest. Und an diesem Fest erschien dann die Schechina. Das ist diese geheimnisvolle Wolken, nachts Feuersäule, 8, Vers 10, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen herausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Schechina, die schon auf der Stiftshütte war, bestätigt hier den salomonischen Tempel als Gottes Tempel. Die Gegenwart Gottes wurde hier so sichtbar dokumentiert. Nun, im zweiten Tempel kam die Schechina nicht mehr. In Hesekiel 8 bis 11 sieht man in der Vision Hesekiels, wie die Schechina in den letzten Tagen des salomonischen Tempels so zögernd in Stufen den Tempel verließ, ging hinaus durchs Osttor, da wo das heutige Goldene Tor ist, hinüber zum Ölberg, dann war sie weg. Und als die Juden zurückkehrten und den zweiten Tempel bauten, kam die Schechina, die sichtbare Gegenwart Gottes, nie mehr zurück. Das war sehr demütigend. Denn viele Dinge fehlten im zweiten Tempel. Auch die Bundeslade war nicht im Allerheiligsten. Und es gab noch mehr fehlende Dinge. Und dann hat man in der Zeit des zweiten Tempels begonnen, am Laubhüttenfest gewaltige 25 Meter hohe goldene Leuchter anzuzünden. Denn das Laubhüttenfest war ja ein Fest, das einzige Fest des Herrn, das Tag und Nacht gefeiert wurde. Die Tempelfeste waren immer am Tag. Nachts war Ruhe. Ausnahmsweise Tag und Nacht. War nicht obligatorisch. Wer schlafen musste, konnte in die Laubhütte gehen. Aber es war Tempeldienst, also der Priesterchor sang, das Orchester spielte und man zündete eben diese gewaltigen Leuchter an am Laubhüttenfest. Woher kam diese Idee? Ja, das ist die Erinnerung an das Laubhüttenfest im ersten Tempel, wo die Nacht eben durch die Feuersäule der Schechina erleuchtet worden war. Der Herr Jesus ging ja in Johannes 7 auch zum Laubhüttenfest hinauf und dann in Johannes 8, Vers 12 erklärt er die messianische Bedeutung der Leuchter im Frauenvorhof, da wo der Tempelchor sang. Und er erklärt, wiederum, nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jetzt haben wir den ganzen Bogen, also von der Feuersäule im salomonischen Tempel über die Leuchter im zweiten Tempel hin zur messianischen Erfüllung. Der Herr Jesus Christus ist dieses Licht in der Dunkelheit, der uns in einer orientierungslosen Gesellschaft, die nicht mehr weiß, was rechts und links ist, oben und unten, was Recht und Wahrheit ist, da sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also so sehen wir den Bogen gespannt bis ins Neue Testament. Salomo hat ein wunderbares Gebet gesprochen, öffentlich. Und ich möchte daraus herausgreifen, wie er über Gottes Unfassbarkeit spricht in Vers 27. Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Nicht wahr? Die Götter der Heiden, die kann man ja in den Heiligtümern unterbringen. Das geht, die haben Platz. Was sind die Götter der Heiden? Das sind ja Dämonen, nach 1. Korinther 10. Das, was die Heiden ihren Göttern opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Dämonen sind gefallene Engel und die sind an Raum und Zeit gebunden. Die haben Platz in den Heiligtümern der Heiden. Aber der wahre Gott steht über Raum und Zeit. Und so sagt Salomo, wie soll Gott in diesem Haus wohnen? Der Himmel und der Himmelhimmel können ihn nicht fassen. Da unterscheidet er zwei Himmel. Der erste Himmel, beim zweiten Schöpfungstag, da wird die Ausdehnung, die Rakia, diese hauchdünne Ausdehnung, die Atmosphäre, wird dort von Gott genannt Shamayim, Himmel. Aber in 1. Mose 1,1 war ja schon die Rede vom Himmel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, oder den Himmel. Das hebräische Wort Himmel ist immer in der Mehrzahl. Das ist ein Mehrzahlwort. Ich war so wie, als Gegensatz im Englischen, wie sagt man Schafe? Sheep, ja? Es gibt keine Sheeps. Sheep ist ein Schaf und auch die Mehrzahl ist Sheep. Das ist einfach ein Einzahlwort. Oder Fisch. Die Amerikaner und die Engländer essen keine Fishes, sondern die essen immer Fisch, auch wenn sie zwei auf dem Teller haben. Und umgekehrt gibt es eben auch Wörter, die sind immer in der Mehrzahl, auch wenn es Einzahl ist. Also im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, das ist das Weltall, dessen Ausdehnung nicht gemessen werden kann. Gott sagt, wenn einmal die Ausdehnung gemessen werden könnte, dann würde er Israel verwerfen. In Jeremia. Aber man kann es nicht und darum wird er Israel nie verwerfen. Dann haben wir die Atmosphäre, den Lufthimmel, den blauen Himmel. Das ist der Himmel, in dem die Flugzeuge fliegen. Und als Gagarin zum ersten Mal ein bisschen über den Lufthimmel hinausging, da war er im zweiten Himmel, aber natürlich war er nicht im dritten Himmel und konnte Gott nicht sehen. Ja, als Atheist ist es sowieso schwierig, Gott zu sehen, aber er war ja sowieso nicht im dritten Himmel. Denn in 2. Korinther 12, 2 bis 3 spricht Paulus über das Paradies, wo der Thron Gottes ist, nach Offenbarung 5 und 6, 4, 5 und 6. Das Paradies, und er nennt das den dritten Himmel, gehört also nicht zur sichtbaren Schöpfung. Nun, Salomo sagt, Gott ist der Unfassbare, das ganze Weltall, der Himmel und der Himmelhimmel können ihn nicht fassen. Wie kann Gott in diesem Haus wohnen? Nun, wenn über das Wohnen Gottes gesprochen wird, dann heißt das nicht, dass Gott an einem bestimmten Punkt eingegrenzt werden könnte. Sondern wenn Gott an einem Ort wohnt, dann heißt es, hier offenbart er sich. Wenn der Heilige Geist, er ist genauso unendlich wie der Vater und der Sohn, an Pfingsten auf Erden kam, um in der Gemeinde zu wohnen, dann heißt das nicht, dass plötzlich der Heilige Geist eingegrenzt wäre auf die Gemeinde, aber die Gemeinde ist der Ort, wo er sich offenbart. Johannes 16, der Sachwalter wird euch in alle Wahrheit führen. So wurde die Gemeinde durch die Jahrhunderte, konnte sie in die Wahrheit des Wortes Gottes eingeführt werden durch den Heiligen Geist. In einer noch nie dagewesenen Weise. Das ist eben das Wohnen des Heiligen Geistes. Und auch damals, Jerusalem war der Ort, wo man Gott auf ganz besondere Weise erfahren konnte. Das bedeutet das Wohnen. Und dann möchte ich noch lesen, Vers 41. Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt er aus fernem Land, um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm. Kommt er und betet gegen dieses Haus hin, so höre du im Himmel, der Stätte deiner Wohnung und tue nach allem, um was der Fremde zu dir rufen wird, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dieses Haus, welches ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Also das Ziel des Salomonischen Tempels war, die Heidenvölker anzuziehen, um den einen wahren Gott kennenzulernen. Und wir haben bereits gesehen, wie aus allen Königreichen kamen Leute zu Salomo. Ende von Kapitel 5. Und wir werden dann sehen, wie die Königin von Sheba, Kapitel 10, zu Salomo kommen wird. Und so sehen wir, Mission ist nicht eine neutestamentliche Sache, sondern Mission war schon alttestamentlich. Sie ist alttestamentlich verwurzelt, aber sie hat gewisse Unterschiede und darüber sprechen wir nach der langen Pause. Mission im Alten Testament. Und zwar haben wir gesehen, Salomo selbst war durch seine göttliche Weisheit ein Anziehungspunkt für alle nahöstlichen Völker. Und zweitens auch der Tempel selbst. Salomo drückte aus im Einweihungsgebet, wenn der Fremdling aus einem anderen Land, aus einem fernen Land kommt, um deines Namens willen. Denn sie werden hören von deinem großen Namen. Da sehen wir, alttestamentliche Mission war insbesondere zentripetale Mission. In der Physik kann man lernen, die Kraft, die entsteht, wenn man einen Stein an einer Schnur so herumkreisen lässt, da gibt es eine Kraft, die zieht zum Zentrum hin. Das ist die zentripetale Kraft. Und was man als Kind schon früher gelernt hat, es gibt dann auch die Fliehkraft. Wenn der Stein sich löst, dann flieht er hinaus. Aber in der Physik lernt man dann, eigentlich ist das nur eine Scheinkraft. Wirklich physikalisch muss man mit der Zentripetalkraft rechnen. Aber es drückt eigentlich zwei Seiten aus, die da eine Rolle spielen. Also die Kraft, die zum Zentrum zieht, und dann die Kraft mit der Flucht. Und so kann man analog sagen, alttestamentliche Mission zieht heran nach Jerusalem, zum Tempel. Und neutestamentliche Mission ist zentrifugale Mission. Da werden die Missionare hinausgeschickt zu den Völkern. Alttestamentliche Mission sagt, kommt. Und neutestamentliche Mission geht hin. Wir lesen dazu Jesaja 45, Vers 21b. Gott fragt, wer kann die Zukunft so voraussagen? Und dann heißt es, nicht ich, der Ewige. Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Die Völker werden gerufen, kommt her, wendet euch zu mir. Und so sollte Jerusalem zum Anziehungspunkt für die Heidenvölker werden. Und das werden wir ganz eindrücklich illustriert dann finden bei der Königin von Sheba, die also aus dem Jemen, ganz im Süden der arabischen Halbinsel, hergekommen ist nach Jerusalem, um die göttliche Weisheit Salomos zu erfahren. Das ist zentripetale Mission und neutestamentlich Matthäus 28, Vers 18, und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das jüdische Volk ist nicht in alle Welt hinausgegangen, um die Botschaft von einen wahren Gott zu verkündigen, sondern sie hatten das Zentrum, zu dem sollten die Heidenvölker hingezogen werden. Neutestamentliche Mission, da sollten die Missionare hinausgehen bis zu den Enden der Erde. Also in dem Sinn kann man nicht sagen, Mission ist grundsätzlich etwas Neues, sondern der missionarische Gedanke ist alttestamentlich verwurzelt und findet sich dann als Fortsetzung im Neuen. Die Art und Weise hat sich geändert, eben vom Komm zum Geht. Aber es ist doch interessant, in der Zeit, wo wir nun in Europa, in diesem Kontinent, der so stark über Jahrhunderte unter den Einfluss des Evangeliums gekommen war, eine Zuwanderung haben aus allen möglichen Kontinenten und Gebieten, die überhaupt nicht oder total unterevangelisiert waren. Und heute erleben wir etwas Ähnliches wie die zentripetale Mission des Alten Testaments. Die Leute kommen zu uns. Die Muslime kommen zu uns. Wir brauchen gar nicht mehr unbedingt in die Türkei oder nach Saudi-Arabien oder nach Marokko zu gehen. Da kommen Leute selbst hierher und sie sind hier viel empfänglicher für das Evangelium als in ihren Ursprungsländern. Also, so sollte man, diesen Aspekt sollte man sehen im Zusammenhang mit der ganzen Asylantenfrage. Es ist eine gewaltige missionarische Chance. Sie kommen zu uns. Aber das ist nur so ein Aspekt. Wir brauchen immer noch die Leute, die hinausgehen in alle 5 Kontinente. Dann neutestamentlich finden wir nochmals etwas in Johannes 12, Vers 20, zur Zeit des zweiten Tempels. Da sehen wir immer noch dieses alttestamentlich Zentripetale. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, damit sie auf dem Fest anbeteten. Sieht man diese Nichtjuden, die kommen nach Jerusalem, um den einen wahren Gott anzubeten. Also dieses Zentripetale ist in neutestamentlicher Zeit immer noch vorhanden. Und genau in dieser Zeit trat der Messias im Tempel auf. Und so lesen wir weiter, Vers 21. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Gewaltig. Die kommen nach Jerusalem, um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kennenzulernen und begegnen hier sichtbar dem verheißenen Messias, auf den Israel so lange gewartet hatte. Und schließlich, bereits hat die zentrifugale Mission an Pfingsten ihren Anfang genommen, Apostelgeschichte 2. Aber in Kapitel 8 finden wir diesen Kämmerer aus Äthiopien, der Finanzminister der Königin von Äthiopien, das war damals Sudan, das Gebiet nannte man Äthiopien, und der kommt aus dem Schwarzafrika, aus dem Sudan nach Jerusalem, um dort anzubeten, hat eine Jesaja-Rolle gekauft, aber nicht viel verstanden. Und auf dem Heimweg wird der eigentlich zentripetal missioniert werden sollte, wird plötzlich durch die zentrifugale Mission noch erreicht. Denn Philippus sagt ihm, verstehst du, was du da liest? Nein, wie sollte ich, wenn keiner mich anweist? Sitz drauf, der sitzt drauf und erklärt ihm das ganze Evangelium ausgehend von Jesaja 53. Und der Mann kommt zum Glauben, der Finanzminister aus dem Sudan. Also das so zur Einheit der Mission im Alten und im Neuen Testament und ihren unterschiedlichen Akzenten. Nun zu 1. Könige 9. Gott erscheint Salomo in einer Vision zum zweiten Mal und erklärt ihm ganz feierlich, ich lese Vers 3, und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, dass du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dahin zu setzen auf ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen da selbst sein, alle Zeit. Und wenn du vor mir wandeln wirst, so wie dein Vater David gewandelt hat, in Lauterkeit des Herzens und in Geradheit, dass du tust nach allem, was ich dir geboten habe, und wenn du meine Satzungen und meine Rechte beobachten wirst, so werde ich den Thron deines Königtums über Israel befestigen, ewiglich. So wie ich zu deinem Vater David geredet habe, indem ich sprach, es soll dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Wenn ihr aber, ihr und eure Kinder, euch hinter mir abwenden und meine Gebote, meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht beobachten werdet und werdet hingehen und anderen Göttern dienen, und euch vor ihnen niederbeugen, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben. Und das Haus, welches ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht wegwerfen. Und Israel wird zum Sprichwort und zur Spottrede werden unter allen Völkern. Und so weiter und so fort. Also diese göttliche Offenbarung macht deutlich, was nun weiter folgt in den Königsbüchern. Das ist nicht irgendwie als wäre Gott die Regierung aus den Händen geglitten. Sondern dieser ganze Niedergang und die ganze Katastrophe mit der assyrischen Verbannung, mit der babylonischen Gefangenschaft, das waren ganz klar vorgesehene Konsequenzen, wenn das Königtum in Israel versagt und Israel sich von dem einen wahren Gott entfernen würde. Also was wir weiter sehen, das ist nicht irgendwie eine Katastrophe, in dem Sinn, Gott hat verheißen und jetzt hat er seine Verheißungen nicht erfüllt. Sondern es ist genau die Erfüllung dessen, was Gott angedroht hat. Gehorsam führt zu Segen, Untreue jedoch zum Untergang. Nun kommt Kapitel 10, die Königin von Sheba, Vers 1. Und die Königin von Sheba hörte den Ruf Salomos wegen des Namens des Herrn. Und sie kam, um ihn mit Rätseln zu versuchen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Zug, mit Kamelen, die Gewürze und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo erklärte ihr alles, um was sie fragte. Keine Sache war vor dem König verborgen, die er ihr nicht erklärt hätte. Und als die Königin von Sheba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, also das Tempelhaus, das er gebaut hatte und die Speise seines Tisches und das Sitzen seiner Knechte und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleidung und seine Mundschenken und seinen Aufgang, auf welchem er in das Haus des Herrn hinaufging, das auf der Bergspitze war, da geriet sie außer sich und sprach zu dem König, das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Land über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du übertriffst an Weisheit und Gut das Gerücht, das ich gehört habe. Glückselig sind deine Leute, glückselig diese deine Knechte, die beständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Und jetzt betet sie den wahren Gott an. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil der Herr Israel ewiglich liebt, hat er dich zum König eingesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben. Also die Königin aus dem Jemen, in den vergangenen Jahren hat man in Jemen viel Ausgrabungen gemacht und da ist dieses Königreich von Sheba ans Licht gekommen. Also heute wissen wir sehr viel, kann man sehr viel mehr wissen über dieses Königreich dort unten. Und diese Königin ist also gekommen und hat den einen wahren Gott in Jerusalem kennengelernt. Das ist wieder eine wunderbare Typologie, die da vor uns steht. Salomo, der König des Friedens, der Mann des Friedens, ist typologisch ein Bild von Jesus Christus, dem König der Könige, dem Friedensfürst nach Jesaja 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Friedefürst. Nun, hier haben wir eine Heidin, die Herrlichkeit des Königs, des Friedenfürsten in Jerusalem kennenlernt. Und so haben wir hier ein schönes Bild, wie Menschen aus dieser Welt Jesus Christus erkennen können. Und schließlich müssen sie dann sagen, wenn sie wirklich selber kommen und Jesus Christus kennenlernen, was ich da gefunden habe in Christus, das übertrifft alles, was mir die Leute quasi früher erzählt haben. Natürlich haben die mir gesagt, es ist ganz wunderbar, wenn man ein Christ wird. Aber es hat wirklich das Gerücht, die Wirklichkeit hat das Gerücht bei weitem übertroffen. Also ein wunderbares Beispiel für jemand, der zum Glauben kommt und die Herrlichkeit Jesu Christi kennenlernt. So in der Art wie Johannes 1, Vers 14. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Paulus sagt, ich bin von Christus ergriffen. Philipper 3. Diese Ergriffenheit von Christus, das findet man hier. Es ist nicht irgendwie einfach etwas, was so ihre Gefühle so aufgepeitscht hätte, sondern es ist effektiv diese Weisheit Gottes und dann diese Herrlichkeit, die ja symbolisch im Tempel von Jesus Christus spricht, das hat sie überwältigt. Also ein schönes Beispiel dafür. Und dann wollen wir noch eine Verbindung herstellen zu Matthäus 12. Jesus Christus ist unter seinem Volk aufgetreten, aber die große Masse hat ihn gar nicht erkannt. Und da sagt er in Matthäus 12, 42, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit dieser Generation und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Und siehe, mehr als Salomon ist hier. Hier macht der Herr den Vergleich zwischen Salomo und dem Messias. Aber die Erfüllung des Typus ist natürlich viel größer. Mehr als Salomo ist hier. Und er sagt, schaut mal, die hat einen so weiten Weg gemacht von Südarabien her nach Jerusalem. Aber diese Generation musste überhaupt keinen Weg machen. Der Messias ist selber in ihre Mitte gekommen und sie haben ihn nicht erkannt. Darum im Endgericht wird diese Königin einmal auftreten als Belastungszeugin. Und sie wird aufstehen und sagen, diese Generation muss von Gott ewig gerichtet werden, weil die den Messias abgelehnt haben, obwohl er in ihrer Mitte gekommen war. Ich habe einen riesigen Weg gemacht von Südarabien, bin nach Jerusalem gekommen, um Salomo zu hören. Das ist aber nur der kleine Salomo im Vergleich zum Messias. Und ich war überwältigt. Und die haben diese große Chance verpasst. Die müssen gerichtet werden. So wird sie als Belastungszeugin auftreten. Das ist sehr ernst, sehr eindrücklich. Diese Königin von Sheba schattet aber auch vor die Zeit, wenn Jesus Christus einmal hier auf Erden der Friedenskönig sein wird. Und da lesen wir in Sacharja 8, was dann geschehen wird. Sacharja 8, 20 bis 23. Da geht es um die Zeit am Anfang des Friedensreiches. So spricht der Herr der Heerscharen. Noch wird es geschehen, dass Völker und Bewohner vieler Städte kommen werden. Und die Bewohner der einen werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns doch hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Heerscharen, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen. Ja, ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Also so sehen wir eine weitere typologische Anwendung der Königin von Sheba ganz auf die Zukunft, wenn aus aller Welt Völker Gott erkennen werden, das sind Leute, die das Evangelium noch nie gehört hatten, und die werden dann in der Drangsalszeit am Anfang des tausendjährigen Reiches zum Glauben kommen und sie werden nach Jerusalem kommen, um da Gott anzubeten. Ganze Völker, Bewohner und vieler Städte werden kommen. Und da haben wir also im tausendjährigen Reich wieder dieses Zentripetale. Die Völker kommen nach Jerusalem. Aber in der Zwischenzeit der Gemeinde hat das völlig aufgehört. Jerusalem ist nicht mehr das Zentrum. Der Tempel steht auch nicht mehr, seit 2000 Jahren fast. Und die Mission in dieser Zwischenzeit, das ist die Mission, geht. Und dann kommt in der Zukunft der dritte Tempel. Und dann wird das ändern, da kommt es wieder zur zentripetalen Mission. Kommt! Jerusalem wird von Gott wiederhergestellt werden als Zentrum des Gottesdienstes. Jetzt kommen wir zu Kapitel 11. Und hier wird beschrieben, wie Salomo mehr und mehr Frauen heiratete, aus allen möglichen Völkern, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische, hethitische Frauen, und sie verführen ihn zum Götzendienst. Das ist ganz dramatisch, denn es zeigt, selbst große Weisheit kann nicht bewahren vor Fall. Also, gute Bibelkenntnis ist etwas Wunderbares. Aber wir dürfen nicht meinen, dass die Bibelkenntnis selbst bewahrt. Was bewahrt ist, wenn wir täglich unsere Beziehung zu dem Herrn pflegen und auch immer wieder erneuern. Also nicht zulassen, dass Sünde stehen bleibt in unserem Leben, sondern vorzu muss unser Leben vor Gott geordnet werden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das bewahrt uns. Täglich neu diese Beziehung pflegen und suchen. Aber die Bibelkenntnis kann uns eine Hilfe sein, um diese Beziehung zu pflegen. Aber es ist nicht die Beziehung selbst. Es ist ein Werkzeug, kann man sagen. Und wenn man das Werkzeug nicht braucht, nicht richtig anwendet, ja, da ist nicht das Werkzeug schlecht, aber man hat es nicht richtig angewendet. Und so sehen wir das sehr eindrücklich, dieser weiseste Mann des Alten Testaments, er ist auch gefallen, schließlich. Und Gott erscheint ihm zum dritten Mal, 9 bis 13, und er sagt, jetzt muss ich das Gericht üben. Und so kommt es im gleichen Kapitel, erwachen Widersacher, Feinde Salomos. Hadad der Edomiter, 14 bis 22. Dann Rezon der Syrer, 23 bis 25. Und Jerobeam bekommt eine Prophetie, dass das Reich nun geteilt wird und dass er den Großteil des Reiches bekommen wird. Als einer, der nicht aus der Linie von David kommt, sondern aus dem Stamm Ephraim. Nun, plötzlich wird die Welt so politisch unruhig. Lange hatte Israel richtig Frieden und Ruhe, und jetzt kommt plötzlich so Ruhestörer kommen auf. Aber das ist nicht eine zufällige Sache, sondern all diese politischen Unruhen sind von Gott so benutzt, damit es zur Zuchtroute wird für Salomo. Das hilft uns überhaupt, die Weltgeschichte zu sehen. Das ist nicht einfach so, da kommt wieder so ein verrückter Mann, der die Macht an sich zieht. Und nein, das ist kein Zufall, sondern all diese Unruhen, Aufstände und Umstürze und so weiter, da ist Gott am Wirken und er benutzt diese Dinge als Zuchtroute für die Völker. Und so war es auch für Israel. Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Dann wird Salomos Ende beschrieben am Schluss des Kapitels. Jetzt kommen wir zu Kapitel 12. Nach seinem Tod wird sein Sohn Rehabeam König. 11, 43. Und dieser Rehabeam geht dann nach Sichem und versammelt ganz Israel nach Sichem, damit sie ihn zum König machen. Und dieser Rehabeam wird dann angesprochen von der Volksmasse, die sagen, es war sehr hart unter deinem Vater. Er war sehr streng, er hat uns zu so viel Arbeit gedrängt. Wir möchten dich bitten, dass du es nun etwas leichter mit uns machst als früher. Und da hat Rehabeam sich seine Berater beigezogen, junge Leute, die haben gesagt, du, jetzt musst du aufpassen. Die wollen da, wenn die beginnen, da nach Freiheit zu rufen, jetzt musst du erst recht sagen. Bei mir wird es umso strenger als unter meinem Vater Salomo. Dann werden sie beeindruckt sein. Und die Alten, die sagten, ja, das ist gut. Du musst wirklich die Politik ändern. Und dann hat er auf den Rat der Jungen gehört, hat ihnen gesagt, ja, das, was Salomo gemacht hat, war überhaupt nichts gegen das, was ich jetzt mit euch mache. Und das hat sofort dann zur Entscheidung geführt, mit der Familie Davids haben wir überhaupt nichts mehr zu tun. Und so kam es, dass die 10 Stämme im Norden Israels, die haben sich abgetrennt, abgelöst. So kam es zur Spaltung. Und dann wollte Rehabeam das noch ein bisschen retten und hat einen Politiker geschickt, der sollte das Spaltungsproblem lösen. Das war Adoram. Das war der große Aufseher über die Frauenarbeit. War nicht gerade der richtige Mann, oder? Um Probleme zu lösen. Den haben sie gleich umgebracht. Also, der Mann ist politisch töricht gewesen. Dumm. Und man kann sagen, er war ein Hitzkopf, der so tat, als wäre er stark. In Wirklichkeit war er doch schwach. Warum hat er eigentlich das Volk in Sichem, da im Norden, Sichem, das ist heute Nablus, warum hat er sie nach Nablus gerufen und zusammengeführt und nicht in Jerusalem? Das war ja eigentlich schon eine Konzession. Wenn schon, Jerusalem war die Hauptstadt Israels, von Gott auserwählt. Also da ist schon mal eine politische Schwäche, dass er da nach Nablus geht. Und auf der anderen Seite tut er so, wie wenn er der starke Mann wäre. Ja, Salomo schreibt im Prediger. Das ist das Buch, das er ganz am Schluss seines Lebens geschrieben hat, wo Salomo offensichtlich noch umgekehrt ist. Und da schreibt er all seine Dummheit, die er getan hat. Wie er versucht hat, Erfüllung zu finden in Dingen, die eben gar keine Erfüllung bringen. Er sagt, es war alles hohl und leer. Er hat dieses Buch geschrieben, um dem Volk zu sagen, wiederholt nicht nochmals meine Fehler. Das bringt sowieso nichts. Und da schreibt er in Prediger 2, Vers 18, und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Und doch wird er schalten über alle meine Mühe, womit ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Eitelkeit. Da wandte ich mich zu verzweifeln, ob all der Mühe, womit ich mich abgemüht hatte, unter der Sonne. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühe mit Weisheit und mit Kenntnis und mit Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie einem Menschen als sein Teil abgeben, der sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Eitelkeit und ein großes Übel. Und Rehabeam war wirklich ein solcher törichter Sohn, der all die Mühe Salomos kaputt gemacht hat durch seine Hitzköpfigkeit. Nun, die Hitzköpfigkeit Rehabeams, das ist eine Sache. Aber wir wissen, es musste ja so kommen. Als Gericht Gottes über Salomo und über sein Reich. Da sehen wir, wie einerseits die Verantwortung des Menschen, Rehabeam war nicht prädestiniert, um dumm zu sein. Das ist niemand. Wir sind nie von Gott prädestiniert zum Bösen und zum Törichten. Aber Gott hat diese Dummheit in seiner Souveränität benutzt, um seine Pläne auszuführen. Und da müssen wir noch ein ganz wichtiges Wort anschauen in 1. Könige 12. Da kam es also zu dieser Spaltung. Nordreich, 10 Stämme und dann das Südreich, Juda und Benjamin. Und da kam ein Prophet, Vers 22. Da geschah das Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes also. Sage zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zu dem ganzen Haus Juda und Benjamin und zu dem übrigen Volk und sprich. So spricht der Herr. Ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht mit euren Brüdern, den Kindern Israel, streiten. Um quasi wieder durch einen Krieg die Einheit zu erzwingen. Kehrt um, ein jeder nach seinem Haus, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Und sie hörten auf das Wort des Herrn und zogen wieder zurück nach dem Wort des Herrn. Dieser Prophet hat einen Bürgerkrieg verhindert. Aber dieses Wort sollten wir dick anstreichen, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Das war ein törichter Mann, dieser Rehabeam. Und da hat so viel Übles da mitgespielt, aber letztlich ist alles in Gottes Hand. Und er sagt, von mir aus ist diese Sache gegangen. Es war nicht ein Zufall, dass es so gekommen ist. Und eigentlich ist dieses Wort ein echtes Trostwort in schwierigen Situationen unseres Lebens. Dass wir einfach das uns in Erinnerung rufen, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Obwohl die Menschen ihre Verantwortlichkeit und ihre Bosheit gehandelt haben. Und wir haben jetzt irgendwie unter den Folgen zu leiden. Und dann haben wir den Trost, von mir aus ist diese Sache geschehen. Gottes Souveränität gibt dem Gläubigen Ruhe in seinem Ratschluss. Wir sind in Gottes Hand und es erreicht uns nichts, was nicht von ihm so gefügt ist. Und dazu gehört dann Römer 8, Vers 28. Denn wir wissen, es ist christliche Gewissheit, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Kapitel 13, nein, noch etwas zu Kapitel 12. Am Schluss sehen wir nach der Spaltung, wie Jerobeam eine neue Art von Religion einführt. Er sieht nun das Problem. Jetzt ist Israel gespalten. Aber nach dem Gesetz Mose müssen die doch immer wieder zu den Tempelfesten nach Jerusalem gehen. Das ist im Südreich. Und das ist politisch schlecht für das Nordreich. Wenn die Leute dauernd ins Südreich gehen müssen für die Tempelfeste, dann könnte das dazu führen, dass sie plötzlich wieder abfallen und mit dem Südreich zusammengehen möchten. Also, ich muss eine religiöse Alternative haben für Jerusalem. Und so hat er in Dan, ganz im Norden, und in Bethel, im Süden des Nordreiches, relativ nahe von Jerusalem, hat er neue Kultstätten mit goldenen Kälbern eingerichtet. Und er hat erklärt, 12, 28, da beriet sich der König und machte zwei goldene Kälber und er sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere setzte er in Dan. Und dann hat er irgendwelche Leute aus dem Volk, die Lust hatten, Priester zu werden, hat er zu Priestern eingesetzt. Nicht mehr die Leviten. Und zwar die Leviten aus der Familie Aarons. Irgendwelche Leute, die Lust hatten, durften den Job übernehmen. Und dann hat er noch ein Fest eingerichtet am 15. Tag, Vers 33, des 8. Monats. Und das war eine Imitation des Laubhüttenfestes, das am 15. des 7. Monats stattfand. Hat er eins gemacht am 15. des 8. Monats? Das ist Ersatzreligion, ja. Und zwar, damit sie doch diese tollen Volkszusammenkünfte weiterhin haben könnten, einfach ein bisschen anders. Und er sagt, schaut, diese Kälber, das sind diese Götter, die haben euch aus Ägypten heraufgeführt. Nicht mehr der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Israel aus Ägypten heraufgeführt hat, sondern jetzt sind es diese Kälber. Eine Anspielung an den Apiskult. In Ägypten wurden ja die Stiere als abgöttisch verehrt, als Ausdruck, als Symbolik der Fruchtbarkeit und des Lebens. Und das waren hier übrigens männliche Kälber. Ja? Darum eben ist das nicht der Hathor-Kult, die heilige Kuh, sondern der heilige Stier. Ja, und so finden wir hier eigentlich das Phänomen des Synkretismus, der Religionsvermischung. Er nimmt etwas aus der israelitischen, biblischen Religion und dann vermischt er das mit der ägyptischen Religion. Und das ist ja das, was die Leute so toll finden heute. Wenn man alles zusammenführen kann, alles ist irgendwie gut und alles hat etwas Gutes und eigentlich sollte man das Weltethos verkünden, wenn es nach Küng geht. Ja, und dann kommt in Kapitel 13 ein Mann Gottes, der geht nach Bethel und spricht eine Prophetie aus gegen diese Abgötterei. Ich lese hier Kapitel 13, 1. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda durch das Wort des Herrn nach Bethel, und Jerobeam stand bei dem Altar, um zu räuchern. Das ist jetzt der erste König des Nordreiches. Und er rief aus gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird dem Haus Davids geboren werden. Josia sein Name. Und er wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern. Und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Und er gab an selbigem Tag ein Zeichen und sprach: Dies ist das Zeichen, das der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird reißen und die Fettasche, die darauf ist, verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er gegen den Altar zu Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam seine Hand aus von dem Altar herab und sprach: Greift ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte. Und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar riss und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet. Nach dem Zeichen, welches der Mann Gottes durch das Wort des Herrn gegeben hatte. Ganz eindrücklich, wie Gott nochmals ein Zeugnis ablegt gegenüber dem abgefallenen Nordreich. Und dann sollte dieser Prophet aber wieder zurückgehen nach Judäa, ohne irgendwie bei jemandem zu herbergen. Und da kam er plötzlich, begegnete er einem alten Propheten, der im Nordreich wohnte. Und dann sagte der alte Prophet: Du, komm doch zu mir, ich lade dich ein. Er sagte: Nein, ich darf nicht, der Herr hat mir gesagt, so und so, ich muss zurückgehen, ich darf nicht Brot essen und Wasser trinken. Er sagte: Schau, ich habe auch eine Prophetie bekommen. Der Herr hat mir gesagt, du sollst zu mir kommen. Lesen wir da mal weiter, ist hochaktuell. Vers 17 sagt er: Denn ein Wort ist zu mir geschehen, durch das Wort des Herrn. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser dort trinken, du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, auf welchem du gegangen bist. Das sagt der Prophet aus dem Südreich. Und er sprach zu ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt: Bringe ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn. Da kehrte er mit ihm zurück und aß Brot in seinem Haus und trank Wasser. Und es geschah, während sie zu Tisch saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der aus Juda gekommen war, und sprach: So spricht der Herr. Darum, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und nicht beobachtet hast das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir geboten hat, und bist umgekehrt und hast Brot gegessen und Wasser getrunken, an dem Ort, von welchem er zu dir geredet hat, iss kein Brot und trinke kein Wasser, so soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und nachdem er getrunken hatte, da sattelte er ihm, dem Propheten, den er zurückgebracht hatte, den Esel. Und er zog fort und es fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Das ist so tragisch, diese Geschichte. Aber es zeigt uns ein ganz wichtiges Prinzip. Gott hat sich geoffenbart, hat gesagt, so, so. Und dann kann nicht ein neuer Prophet kommen und sagen: Nein, er hat mir gesagt, so und so. Gott bindet sich an sein Wort. Und wenn dann plötzlich moderne Propheten kommen und die sagen uns etwas anderes, als was die Schrift uns sagt, ja, dann können sie so lange rufen, wie sie wollen. Im Jahr 2000 gibt es eine weltweite Erweckung und große Teile der Menschheit kommen zum Glauben. Das wird nie kommen. Ja, was sage ich, das wird nie kommen? Es ist nie gekommen. Jetzt sind wir darüber hinweg. Jetzt wissen wir, es waren alles falsche Propheten. Samt und sonders. Die haben uns belogen. Er belog ihn. Und da geht es gar nicht um die Frage, sind das Kinder Gottes, sind das Gläubige oder Nichtgläubige? Das waren Lügner. Genau bei diesem Propheten müssen wir nicht fragen, war das ein Gläubiger oder ein Ungläubiger? Das war ein Lügner. Und die Bibel sagt uns, dass am Ende der Zeit, die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehrt ins Land der Väter, da wird es zum großen Abfall kommen. Gut, abfallen kann man natürlich nur dort, wo man schon etwas hatte. Da geht es nicht um die unerreichten Völker, sondern da geht es da um die Völker, die das Evangelium so lange gehört haben. Da kommt es zum großen Abfall, 2 Thessalonicher 2, und nicht zur großen Erweckung. Und wenn nun ein Prophet kommt und sagt, ja, aber der Herr hat mir gesagt, dann können wir sagen, tschüss, wir gehen nach Judäa. Und das ist so tragisch, dieses Beispiel zeigt uns, der Mann wurde dann getötet. Gott hat das so streng geahndet, weil er nicht einfach ganz klar an das unveränderliche Wort Gottes glaubte. Übrigens auch ein großer Unterschied zum Islam. Im Islam ist Allah nicht gebunden an sein Wort im Koran. Also er kann gut wieder ändern. Man kann sich nicht verlassen, dass das definitiv wäre. Und das ist so anders. Der Gott der Bibel hat sich an das geschriebene Wort gebunden. Es ist sein Wort und er ändert es nicht. Und darum können wir ihm so vertrauen, dass er seine Verheißungen auch erfüllt. Und dass alles, was im Widerspruch dazu ist, können wir von vornherein als Lüge verurteilen. Also ein sehr ernstes Kapitel. Und wir haben gelesen, Römer 15, dass alles im Voraus geschrieben worden ist. Für uns. Damit wir eben durch die Schrift ermahnt werden. Das ist eine sehr ernste Ermahnung. Dann gehen wir weiter. Kapitel 14. Da wurde ein Kind von Jerobeam krank. Und die Frau Jerobeams, das war offensichtlich eine schlaue Frau, die hat sich gesagt, jetzt gehe ich halt zu einem Propheten des Herrn und frage ihn, wie das herauskommt. Und da sieht man, irgendwie ganz konnten sie den Glauben an Gott der Väter nicht lassen. Aber da hat sie sich gesagt, ich verkleide mich und gehe dann als irgendjemand zum Propheten und frage, wie das rauskommt mit dem Sohn. Und da kommt sie da bei Achia an, der nicht mehr sehen konnte. Und Vers 5 heißt es, dass der Herr schon ihm im Voraus gesagt hatte, dass die Frau Jerobeams zu ihm kommt. Die hätte sich gar nicht verkleiden müssen, der sah ja sowieso nichts. Und dann in Vers 6, und es geschah, als Achia das Geräusch ihrer Füße hörte, als sie zum Eingang hereinkam, da sprach ihr, komm herein, Weib Jerobeams, warum stellst du dich denn fremd? Ich aber bin mit hartem Wort zu dir gesandt. Geh hin, sprich zu Jerobeam, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und so weiter. Kommt es zu Gerichtsankündigung. Da gibt es eine wunderbare Anekdote bei Spurgeon, dieser große Evangelist im 19. Jahrhundert in England. War eine Frau, die wollte nie zu den Evangelisationen gehen, zu Spurgeon. Und irgendwie hat es sie doch gereizt, mal zu hören, was der Mann wirklich erzählt. Und da hat sie sich dann überlegt, ich könnte mich ja einfach verkleiden, dass die Leute nicht merken, dass ich zur Evangelisation gegangen bin. Wäre ja peinlich, oder, wenn die das wüssten. Hat sie sich verkleidet und ist dann reingegangen, nicht von Anfang an. Und Spurgeon war gerade an 1. Könige 14 und sagt, komm herein, Weib Jerobeams, warum stellst du dich denn fremd? Also wirklich in dem Moment, das ging der so unter die Haut, die ist zum Glauben gekommen. Ja, also das als schöne Anekdote aus der Missionsgeschichte. Und dann kommt eben in Vers 14 die Prophetie über den Untergang der Jerobeam-Dynastie. Und der Herr wird sich einen König über Israel erwecken, der das Haus Jerobeams ausrotten wird an jenem Tag. Ich habe ja ganz am Schluss der Blätter habe ich die vollständigen Chronologien und Dynastien der Könige Israels im Norden und dann des Südens aufgelistet mit den Zahlen von Edwin Thiele. Und da sieht man die erste Dynastie, Jerobeam der Erste und dann Nadab. Und dann kam eine neue Dynastie an die Macht. Und das hat sich dann eben erfüllt. Übrigens gibt es da auch noch eine Prophetie an die Frau Jerobeams in den Versen 19 bis 20 über die Wegführung nach Assyrien, was sich dann alles auch später erfüllt hat. Die Dynastie Jerobeams wurde ausgerottet und noch später kamen die Nordstämme nach Assyrien in die Gefangenschaft. Gottes Wort auf Schritt und Tritt durch die Geschichte erfüllt sich. Kapitel 15. König Abia kommt auf den Thron. Und ich lese Vers 3. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, welche dieser vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters, das heißt seines Vorfahren, David. Dennoch gab ihm der Herr, sein Gott, um Davids Willen eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm erweckte und Jerusalem bestehen ließ. Weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn. Und so weiter. Also haben wir das Südreich unter Abia. Wenn wir da aufschlagen, die Könige Judas am Schluss, sehen wir, das ist der Sohn von Rehabeam. Und Gott gibt Gnade, nicht weil Abia so toll war, sondern wegen seinem Großvater David. Oder besser gesagt Urgroßvater, ja? Sein Vater, das ist da der Urgroßvater. Also ein Segen, der über die Generationen hinweg geht. Das ist eindrücklich. Man spricht ja oft vom Fluch, den die Vorfahren bringen, ja? Über die nächsten Generationen. Und beruft sich dabei auf 2. Mose 20, wo Gott in den Zehn Geboten sagt, dass er die Sünden der Väter rächen wird bis ins dritte und vierte Glied. Aber man sollte dann weiterlesen. 2. Mose 20, 5. Ich bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern am dritten und am vierten Glied. Dritte und vierte Generation. Derer, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Nicht einfach automatisch geht der Fluch weiter. Derer, die mich hassen, die in den Sünden ihrer Vorväter weitergehen und oftmals noch schlimmer sind, noch extremer als die Vorfahren, die bekommen etwas zu spüren von den Vorfahren. Derer, die mich hassen, das sind nicht derer, die mich lieben. Auf der anderen Seite sagt Gott aber nicht 3, 4 Generationen, sondern auf Tausende hin. Es gab noch nie tausende Generationen seit Adam. Auf Tausende hin derer, die mich lieben. Und im Fall von Abia ging sogar die Güte Gottes von dem Urgroßvater her, obwohl Abia auf falschen Wegen ging. Also ganz wichtig, diese Fluchübertragung, das ist nicht einfach Gläubige, die Angst haben müssen, oh, vielleicht mein Urgroßvater, ich weiß zwar nicht, der hat irgend Dinge getrieben. Der Herr Jesus sagt zu Paulus in Apostelgeschichte 26, ich nehme dich aus den Völkern heraus. Die Gemeinde heißt ja Ekklesia, die Herausgerufene. Wir werden aus dem Stammbaum herausgeholt als Gläubige. Und eben, es gilt nur für derer, die mich hassen. Und hier haben wir sogar den Ausnahmefall, dass der Großvater schuld war in diesem göttlichen Dennoch. Vers 4. Dann wird Asa König von Juda. Er tut, was recht ist in den Augen des Herrn. Es kommt zu einer ersten Reformation, Erneuerung in Judäa. Dann wird beschrieben Nadab, wie er König wird. Aber dieser Nadab wird dann durch Baesa ermordet. Und da erfüllte sich die Prophetie über die Dynastie Jerobeams. Dieser Baesa war aus tiefer sozialer Schicht, denn in 1. Könige 16,2 heißt es, dass Gott ihn aus dem Staub erhoben hat. Das ist immer ganz gefährlich, wenn solche große Macht bekommen. In Sprüche 30, Vers 22 heißt es, es ist schrecklich, wenn ein Knecht König wird. Ja, warum? Das ist ja oft solche, die Unterdrückung erlitten haben. Wenn die ans Ruder kommen, dann rächen sie sich. Das war ja auch bei Ceausescu. Der war Schuhmacher. Und dann kam er so hoch hinauf und hat seine ganze Bosheit an seinem Volk grausam ausgelassen. Das war wirklich das Beispiel, das in Sprüche 30 so als Schrecken vorgestellt wird. Und dieser Baesa kam durch den ersten politischen Königsmord in Israel an die Macht. Aber eben, es war Gottes Zulassung, um das Gericht auszuführen. Dann in Kapitel 16 kommt eine Prophetie gegen die Dynastie Baesas, die dann schon in Vers 12 und 13 erfüllt wird. Sein Sohn Ela wird König über Israel, aber der wird selber wieder ermordet. Also eine traurige Geschichte. Tirza wird neu Hauptstadt. Vorher war ja Sichem, Nablus, die Hauptstadt. Jetzt Tirza, auch im heutigen Westjordanland. Wir sehen, das sind alles Zentralgebiete. Und Simri ist nur 7 Tage König. Omri kann Simri besiegen. Simri begeht Selbstmord. Omri wird König über Israel, aber es kommt für eine kurze Zeit zu einer Spaltung des Nordreiches. Also wieder ein Bürgerkrieg. Omri ist zunächst König in Tirza und dann siedelt er über nach Samaria. Auch wieder im Westjordanland. Und Samaria bleibt dann die Königsstadt bis zum Untergang. Schließlich kommt Ahab an die Macht. Er wird König in Israel. Dieser grausige Ahab, der eine Hexe heiratet. Diese Isabel aus Sidon. In seiner Zeit wird Jericho neu aufgebaut. Hiel, der Betheliter, tut das und dann stirbt sein Erstgeborener am Anfang. Und als er fertig war, stirbt wieder ein Kind. Und das hat ja Josua nach der Zerstörung Jerichos durch die Mauern, die gefallen waren, angekündigt. Wer diese verfluchte Stadt Jericho aufbaut, der wird es bezahlen mit dem Tod seiner Kinder. Beim Grundlegen wird der Erste sterben, beim Tor setzen das weitere Kind. Und das hat sich hier erfüllt. Jahrhunderte später. Da sehen wir Gottes Wort. Das wird nicht revidiert nach ein paar Jahrhunderten. Das war noch genauso gültig, dieser Fluch über Jericho, wie damals, als er ausgesprochen war. Nun, Kapitel 17 beschreibt den Propheten Elia zur Zeit Ahabs. Elia betet, es regnet nicht mehr 3,5 Jahre. Schwere Hungersnot. Alles hat prophetische, typologische Bedeutung. Ahab, dieser schreckliche König in Israel, ist ein Bild des Antichristen, der als falscher Messias in Israel herrschen wird. Es kommt zur großen Drangsalszeit von 3,5 Jahren. Offenbarung 11, Vers 3 und 6. Der Himmel wird verschlossen sein. Elia stellt den gläubigen Überrest aus Israel dar, der in dieser Zeit bewahrt und von Gott ernährt wird. Elia geht in den Libanon und versorgt diese Witwe dort. Diese Witwe stellt den Überrest aus den Heidenvölkern dar, der auch durch die große Drangsal nach Offenbarung 7, 9 bis 17 gehen muss. Ihr Sohn wird auferweckt. Das ist ein Bild von den Auferweckten am Anfang des Friedensreiches in Offenbarung 20, 4. So schön, wie all diese Details aufgehen. Dann kommen wir zu Kapitel 18. Der Gottesbeweis auf dem Karmel. Baal wurde verehrt, weil Isabel diesen Kult eingeführt hatte. Baal war der Blitz- und Regengott der Kanaaniter. Und darum hat Elia gesagt, so, dann sollen die mal Baal anrufen, dass er wieder Regen bringt. Nach dieser langen Zeit von 3,5 Jahren. Und die bringen sich da in Ekstase mit ihren religiösen Methoden und es geschieht nichts. Elia spottet, wahrscheinlich hört er nicht so gut, er ist in Gedanken oder vielleicht auf eine Reise gegangen. Wir müssen ein bisschen lauter schreien. Hat auch nichts genützt. Und schließlich betet Elia schlicht und es kommt ein Blitz vom Himmel. Und das Nordreich erkennt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also ein Blitz- und Regengott sollte ja einen Blitz runterbringen und ein bisschen Regen machen. Das kann er nicht. Aber der Gott Israels kann den Blitz vom Himmel bringen, Feuer vom Himmel, und danach kommt dann auch der Regen. Und so steht in Joel 2, 23 bis 27, am Ende der Drangsalszeit wird Gott den ausgebliebenen Regen wieder zurückbringen und Israel wird den Herrn erkennen. Wunderbare Parallele. Kapitel 19, Elia flüchtet vor Isabel. Isabel schwört, den Propheten umzubringen. Auf dem Höhepunkt war er und dann wird er plötzlich ganz depressiv. Also war keine Depression nach moderner Definition, denn wenn man einfach mal tief niedergeschlagen ist, ist man noch lange nicht depressiv. Das ist noch wichtig. Viele Leute meinen, sie sind dann schon depressiv, wenn sie mal niedergeschlagen sind. Aber nach dem Höhepunkt kam dieser Tiefpunkt. Elia geht zum Sinai und Gott erscheint ihm in einem feinen, säuselnden Wind. Und spricht in Gnade mit Elia. Aber Elia sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Gott sagt, du sollst jetzt Elisa salben als Nachfolger. Ich habe nämlich noch 7000 in Israel, die dem Baal ihr Knie nicht gebeugt haben. Ja, wir sehen, man kann ganz demütig sein. Unter dem Ginsterstrauch sagt er depressiv, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Nimm mich weg. Und dann sagt er, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Der einzig Treue, zwar ganz schwach, aber immerhin noch besser als die Vorfahren, aber zur Zeit war er der einzig Treue, ja? Und der Herr sagt, ich habe noch 7000. Das ist die einzige Sünde von einem Gläubigen im Alten Testament, die im Neuen Testament wiederholt wird. Alle anderen werden nicht mehr erwähnt. So. Das ist eindrücklich. Dieser Hochmut bei gleichzeitiger Demut. Wir sind nicht die Letzten, nicht noch die letzten Treuen. Der Herr hat sie überall, in der ganzen Welt. Dann, Kapitel 20, gibt es Krieg zwischen Syrien und dem Nordreich, Samaria. Und Gott greift da zugunsten von Israel ein. Aber das Ziel war, damit Ahab den Herrn erkennen würde. Es kam zu einem erneuten Krieg, Gott greift wieder ein. Die Syrer haben gesagt, ja, das ist schief gegangen, weil wir da auf den Bergen gekämpft haben. Und der Gott Israels ist ein Berggott. Jetzt müssen wir das nächste Mal in den Tälern angreifen, dann haben wir Sieg. Das sind diese Lokalgötter. Sind gut für diese Quelle, für diesen Berg und für diese Täler. Aber der wahre Gott ist der allmächtige Gott und darum gibt Gott wieder Sieg dem Nordreich über Syrien, damit Israel den Herrn erkennen könnte. Kapitel 21, Ahab will den Weinberg von Naboth für sich. Aber es gibt einen Grundsatz in Sprüche 23, 10 bis 11, dass man auf keinen Fall das Erbteil eines Gliedes im Volk Gottes verschieben darf. Und er wollte über ihn hinweggehen, hat ihn dann grausam, hinterhältig ermorden lassen, aber das führt dazu, dass Gott das Gericht über die Dynastie Ahabs ankündigt. Ahab demütigt sich und dadurch wird das Urteil noch etwas aufgeschoben. Und so schließen wir mit Kapitel 22. Josaphat, ein gläubiger König im Südreich, hat eine Erweckung erlebt und dann verbündet er sich mit dem Nordreich unter Ahab. Und zwar eine Tochter Ahabs heiratet einen Sohn von Josaphat. Und da haben wir das Problem, 2. Korinther 6, 14, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ist ungöttliche Allianz. Und das hatte schwere Konsequenzen für das jüdische Volk im Süden. Also wir dürfen keine Allianz eingehen mit denen, die nicht ganz klar am Wort Gottes festhalten. Da gibt es falsche Propheten und nur einen wahren Propheten. Und Josaphat sagt dann zu Ahab, ja, warum sollen wir da auf diese 400 Propheten hören? Gibt es keine Propheten des Herrn mehr? Ja, doch, es gibt schon einen, aber der sagt immer nur schlechtes Zeugs. Nie Gutes. Und die falschen Propheten sagten alle, es wird gut herauskommen. Der Krieg mit den Feinden. Und der wird dann gerufen, Micha sagt, ja, es wird toll, ganz toll herauskommen. Und Ahab sagt, wie lange sage ich dir immer, du sollst nur die Wahrheit sagen. Gut, der Herr hat zu mir gesprochen. Und er kündigt ihm die Katastrophe an. Siehst du, er sagt immer nur Schlechtes. Und das ist oft das Kennzeichen der wahren Propheten. Sie kündigen so viel Negatives an, wenn im Volk Gottes so viel Negatives da ist. Das sind die Spielverderber. Aber der war ganz modern, dieser Micha. Wie die modernen Spielverderber heute, ja? Und die anderen waren auch ganz modern. Die sagten, es kommt Friede. Und da ist kein Friede. Und dann schließt das Buch noch mit den Nachkommen. Ahasia, König von Israel, und dann Joram, König über Juda. Und die Fortsetzung haben wir dann am nächsten Bibelstudentag. Wir wollen zusammen mit Gebet schließen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass wir dein Wort haben. Es ist unveränderlich und es ist so herrlich. Diese Reichtümer, die wir darin finden, sie beglücken unser Herz, sie vertiefen unseren Glauben und sie machen deine Herrlichkeit und Majestät uns so groß. Wir bitten dich, dass das Wort, das wir miteinander gelesen haben, mit uns geht und unser Leben verändert, ausrichtet auf dich, dass wir wirklich mit Hingabe dir dienen bis zu deinem Kommen. Wir preisen dich dafür. Amen.